interessanter Typ. Ich habe ihm eine Freundschaftsanfrage geschickt auf Facebook und meine Gunst hängt natürlich daran. Wenn er sie annimmt, dann demnächst mehr von ihm. Ansonsten ist Krieg.
Gut, der Mann hat 70 Millionen Bücher verkauft. Linus hat, wie er schon geschildert hat, keins davon gekauft, sondern sich eins schenken lassen. Aber ich denke, deine Freundschaftsanfrage nimmt er als erstes an.
Der Rose.
Ausnahme der Rose, der Podcast über Hörspiele. Heute satteln wir das Lasso und schwingen die Pferde in einer eher unbekannten Jugendbandenreihe von Europa. Aber keine Angst, jeder Pistolenschuss und jedes Türknarren sind die gleichen wie in früheren Serien. Darüber freut sich besonders er, der betrunkene Schmied, der seinen Rausch jeden Montag in der Tränke vorm Saloon ausschläft.
Linus Volkmann.
Und ich, der nervöse Waffennarr, der abends die Kerze ausschießt. Felix Scharlau. Heute hören wir Tiger Team Folge 18, der Reiter ohne Gesicht.
Das alles ist also doch kein Spaß.
Ihr habt recht, Kinder. Ich bin Robert Flick und leite die Westernstadt. Dieser schreckliche Vorfall wird mich meinen Job kosten.
Wie hat das alles geschehen können?
Das Feuer, die Explosion und das Zufall der Zellentüren sind gewollte Effekte. Beim Auftauchen dieses Reiters haben sie aber Formen eines Albtraums angenommen.
Linus, schönen guten Morgen. Ich habe, was man sich ja vorstellen kann, diesen Text gerade nicht improvisiert, sondern ich habe den bereits gestern aufgeschrieben, aber wie ich im Vorgespräch schon gehört habe, mal wieder ins Schwarze getroffen. Erzähl doch mal.
Ja, Felix, mir geht es blendend. Ich bestreite mein Leben mit einem Hörspiel-Podcast. Jetzt nicht finanziell, aber emotional. Und das ist mir so wichtig, dass ich dann vor Aufregung, wenn ich montags dann wieder in der Mine bin mit dir, dann trinke ich am Abend vorher schon, um mich in Stimmung zu halten. Und so ist es auch heute wieder, deshalb bitte rede nicht so laut.
Man muss zu seiner Verteidigung sagen, gestern Abend hatte sein Lieblingsverein Red Bull Leipzig ein Bundesligaspiel. Deswegen hast du wahrscheinlich getrunken, oder?
Red Bull Leipzig hatte gestern verloren. Darauf hätte ich tatsächlich trinken können.
Wie geht's dir denn sonst so? Vielleicht schiebe ich mal vorweg, das habe ich lange nicht mehr gemacht. Das hier ist ein Hörspiel-Podcast, das habe ich schon erwähnt. Und es ist jedes Mal so, dass wir ein Hörspiel besprechen pro Folge. Einmal suche ich mir das aus. Einmal du. Heute bin ich dran, wie man gehört hat. Aber jetzt mal weiter am Text. Was ist so los bei dir?
Felix, du kennst mich ja. Ich bin immer und überall unterwegs. Und ich wollte zuletzt auch das TKKG-Live-Hörspiel sehen. Und da hatte ich, halte ich fest, wie du es mir mal vorwirfst, Freikarten. Mhm. Und ich saß in der Regionalbahn. Das ist nämlich relativ weit draußen gewesen. Also ich hatte drei Verkehrsmittel nehmen müssen. Und in dem mittleren sind wir dann stehen geblieben und kam nicht mehr weiter. Ich habe TKKG live, das Zepter von Gizeh oder so, habe ich verpasst. Und jetzt ist meine einzige Hoffnung, hast du das zufällig gesehen und kannst mich auf Stand bringen?
Ja, ich habe es gesehen und ich habe auch davor ganz kurz Sascha Dräger persönlich kennenlernen dürfen. Und er wiederum hat auch gesagt, dass du es nicht geschafft hast. Und ich sag dir ganz ehrlich, vielleicht sollen die Hörenden da draußen mal sich das überlegen, wie sie das so sehen. Deine Story eben, auch wie Sascha gewirkt hat. Ich glaube, es glaubt dir niemand mit dieser Regionalbahngeschichte. Das glaube ich einfach nicht.
Felix, da kannst du ja einfach mal in die Daten der Deutschen Bundesbahn gehen und gucken, ob wirklich jede Regionalbahn an diesem Tag angekommen ist. Nein. Ich hätte es mir
normalerweise schon.
Ich hätte es mir, also natürlich, also warum sollte ich mir das entgehen lassen? Ich hätte ja auch mit Sascha spielen können, denke ich, hinter der Bühne und habe mich sehr geärgert. Also
mir hat es gut gefallen. Ich habe es in Köln gesehen und ich habe nicht viel erwartet. Das heißt jetzt nicht, dass ich dachte, das wird schlecht, aber ich habe so ein bisschen, ja, so, also ne, Live-Hörspiel und wenn dann da so das so szenisch vorgetragen wird, da kann man auch viel falsch machen. Wir haben schon häufig über solche Fälle gesprochen, aber das hat mir gut gefallen. Das habe ich auch Sascha danach geschrieben. Und zwar fand ich das ganz gut. Das war so einerseits schön inszeniert, andererseits aber nicht zu viel. Also die haben zum Beispiel jetzt nicht da, ne, das Thema Ägypten, da könnte man ja voll drauf gehen, die ganze Zeit irgendwie so orientalische Musik und dann, keine Ahnung, noch Fotos. Also es spielt ja sehr viel, ich glaube, das darf ich spoilern, sehr viel an den Pyramiden auch tatsächlich. fast ausschließlich. Und da hätte man ja mit Fotos oder Filmen oder sonst was arbeiten können. Und das wurde aber mehr so dezent gemacht, mehr so symbolisch. Ne, da war so eine Art Dreieck, das eben die Pyramide symbolisieren soll. Und darauf wurden Sachen projiziert, aber ich glaube nur in schwarz auf weißen Hintergrund oder so. Ne? Und da sah man schon so ein bisschen wechselnd so Motive, aber es war jetzt nicht so übererzählt. Und das fand ich ganz gut.
Ah, ja.
Und mir hat das gut gefallen. Hat Spaß gemacht.
Ich habe mir das bei der Rasenden Hängematte, auch einem Hörspiel-Podcast, die haben auch darüber gesprochen. Da wurde das Bühnenbild allerdings karg genannt, Felix.
Ja.
Du in deinem Stockholm-Syndrom hast da aber ganz viel reinprojizieren können. Oder auch mit deiner großen Fantasie.
Ja.
Vielleicht, das ist ja schön.
Vielleicht ist das die Antwort, ja. Vielleicht habe ich einfach mehr Fantasie als andere Leute. Nee, also das sowas ist ja immer Geschmackssache. Und wir hatten das ja schon mal auch bei anderen Fällen, zum Beispiel, wenn die drei Fragezeichen ein Live-Hörspiel gemacht haben, so wie sehr soll es noch Hörspiel sein und wie sehr soll es Show sein? Ja, diese Meta-Gags, wie du immer sagst, die vierte Wand wird eingebrochen und so weiter. Na, das ist ja, das sehen die Leute einfach total unterschiedlich. Manche wollen wirklich einfach ein Hörspiel haben und andere wollen so eine riesen Show drumherum haben. Das ist schwierig, da den Nerv zu treffen. Und ich fand das jetzt für mich gut gelöst.
Ja, ich war ja bei einem Live-Podcast in Berlin gewesen. Da hatte ich mir letztes Jahr schon die Karten gekauft, also fast ein Jahr vorher. Das, denke ich, ist auch immer so ein guter Anreiz. Weißt du, du kriegst dann so eine Push-Meldung, so demnächst macht Jan Müller, habe ich gesehen. Jan Müller mit dem Reflektor-Podcast, das ist so ein Musik-Podcast von dem Bassisten von Tokotronik. Und da habe ich dann gesehen, oh, der macht jetzt seine 250. Folge live in 10 Monaten. Mhm. Und weil ich in diesem Club Reflektor Mitglied bin, also ihn da irgendwie bei Steady unterstütze, wie es ja heutzutage heißt, da habe ich dann so früher die Möglichkeit bekommen, da dann ein Ticket zu bekommen. Und dann habe ich das dann natürlich gemacht, weil man denkt, in 10 Monaten, ja, die Welt ist untergegangen, man ist selber schon lange, lange tot und so. Und dann hat man aber irgendwie, denkt man so, ja, das mache ich jetzt noch. Das ist so eine Wette auf die Zukunft. Und dann habe ich dann so eine Woche vorher gemerkt, so Gott, ich muss ja nach Berlin, weil ich da für diesen Abend diese Karte habe. Und habe es dann auch gemacht, fly in, fly out. Möchte mich bei allen in Berlin entschuldigen. Ich habe wirklich nichts gesehen, außer dem Veranstaltungsort von der Veranstaltung. Und ja, habe mich eben auch gefragt, wie setzt man einen Podcast auf der Bühne um? Das ist ja auch ein großes Streitthema zwischen Felix und mir immer. So, können wir auf die Bühne gehen? Und wenn ja, was sollen wir da machen? Ne, du denkst ja immer, wir werden sofort verklagt, wenn wir eine Kassette hochhalten. Und ich denke immer so, nö, spielen wir doch mal alles ein. Und beziehungsweise welche Gäste oder wie will man das machen? Und ich fand den Podcast, darauf möchte ich hinaus, von Jan Müller sehr angenehm. Ich dachte auch, 250. Folge zum ersten Mal. Er hatte eine schöne Location, Delphi Theater in Weißensee. Und da hat er eigentlich nur diesen Podcast gemacht. Er hat einen seiner Hosts, seiner Co-Hosts eingeladen gehabt, Kolja Podkovic von der Antilopen-Gang. Und dann haben die sich da auf der Bühne größtenteils darüber unterhalten, über irgendwelche Folgen und besonderen Ereignisse des Podcastes. Es gab noch so zwei musikalische Acts, Tristan Brusch und Gruppe Frau Lehmann zu zweit. Aber jetzt nicht so, dass man sagt, wie wenn, weiß ich nicht, Danger Dan seinen 40. Geburtstag in der Wuhlheide feiert mit 20 Überraschungsacts. Ich habe gedacht so, ach Mann, das funktioniert ja, weißt du, du magst diesen Podcast und dann gehst du da hin und dann hörst du das tatsächlich, wie die da einfach nur labern. Also ich fand das sehr inspirierend, vielleicht auch für uns.
Mhm. Ja, das ist ja auch so ähnlich, wie es der Bobcast zum Beispiel live macht, wo ich übrigens auch war. Das ist viel hörspielmäßig viel passiert. Wir müssen nicht nur über Saufen reden, haben wir zwar auch schon, zu Recht natürlich, aber können auch über hörspielaffine Sachen reden. Da wollte ich nämlich noch erzählen, da stand ich, Achtung, Symbolik beachten, in der Bierschlange und wurde angesprochen wegen unserer Kassette. Kannst du dich erinnern? Ich habe dir das Foto, glaube ich, geschickt sogar.
Ja, was haben wir denn für eine Kassette? Das machst doch alles digital hier, Felix.
Ja, wir hatten eine Sonderfolge herausgebracht und die auf Kassette, pressen will man immer sagen, es ist ja gar keine Presse, also auf Kassette überspielen lassen. Und die wurde schön eingeblistert von Dennis. Und die haben wir in kleinster Stückzahl verkauft und der Gewinn wurde gespendet. Das ist schon lange her, ich glaube 2 Jahre sogar, war sofort weg. Es waren ja auch, glaube ich, nur 30 Stück oder 40, weiß schon nicht mehr.
Ja, 50.
Genau, auf jeden Fall, die Nicole, die mich da in der Schlange angesprochen hat, wollte ein Autogramm auf eben dieses Produkt und dann sah ich schon, irgendwie sieht das doch anders aus als die eine Version, die ich bekommen habe. Und dann sagte sie auch, das haben wir uns nachgebaut. Ihr Mann hat das tatsächlich gebaut, also so ein Blister selbst gebastelt, das irgendwie mit der Datei irgendwie gedruckt und dann eine Kassette auch gebastelt und dann die MP3 draufgespielt. Und das sollte ich unterschreiben. Ich war sehr nervös und kam, glaube ich, nicht souverän rüber. Aber vielleicht auch, weil ich so überrascht war.
Aber woher wussten die denn, dass du da bist? Du bist doch gar nicht im Ensemble des Bobcastes.
Vermutet. Weil wir hier zu viel Privates preisgeben. Ich habe zum Beispiel mal erwähnt, ich wohne in Köln. Und zack, wirkt es einem zu Verhängnis. Aber ich bin ja ansonsten sehr diskret im Gegensatz zu dir. Bei dir weiß man ja mittlerweile die Steuernummer, die Adresse, in welchem Stock du wohnst und so. Also klar, wenn dir was passiert in der Richtung, dann gute Nacht. Bei mir aber dürfte es eigentlich nicht sein. Aber deswegen war ich überrascht.
Das war doch bestimmt ein tolles Gefühl, Felix. Also du sagst ja immer, ach, es hat alles gar keinen Sinn mehr. Aber du wirst in der Bierschlange erkannt und die Leute halten dir selbstgemachte Artefakte von dir hin. Also das muss doch selbst für jemanden, der mit Emotionen jetzt nicht so richtig hantiert, da muss doch was passiert sein.
Absolut, ja. Und was mir auch aufgefallen ist, weil ich ja nun mal ein paar Tage vorher mir von Manu Lubowski und Sascha Dräger auf eine alte TKKG-LP mir Unterschriften habe geben lassen, habe ich gemerkt, da merkt man, wer Promi ist und wer nicht, weil die haben so dieses Ding, weißt du, wie auch Fußballer, die ja eigentlich keinen Stift halten können, aber die haben so haben alle so geile Unterschriften, so, sogar Donald Trump, ne, dumm wie Brot, aber guck dir diese Unterschrift an, da hat er ja jahrelang dran gefeilt, an diesem, naja, fast schon Psycho, ich weiß nicht genau, also ist ja fast schon ein bisschen crazy, aber da habe ich gemerkt, ich habe nur so ein Gekritzel, ich bin da noch nicht drin. Kannst du so professionelle Unterschriften, wenn du musst doch ständig was unterschreiben.
Ja, ich weiß noch, als Kind war ich auch immer so ganz, dachte ich so, oh Gott, ich möchte irgendwie, irgendwann muss ich was unterschreiben und ich muss eine eigene Unterschrift bekommen, weil ich habe das bei meinen Eltern gesehen, dass die natürlich schon Schriftstücke so ganz routiniert unterschreiben. Und dann habe ich mir auch so eine eigene Unterschrift ausgedacht, so in Schreibschrift Linus und das S dann so gezogen, dass es quasi so ein Unterstrich wird für das ganze Wort. Aha. Und es sah sehr kindlich aus, das habe ich aber lange Zeit dachte ich so, das ist jetzt meine Unterschrift, aber das mache ich jetzt nicht mehr. Ich mache immer nur so ein L und dann kritzel ich irgendwas und dann mache ich ein V und dann mache ich auch nur noch so einen etwas wabernden Strich. Also wer das nachmachen möchte, probiert es mal. Ach, witzigerweise, ich war mal bei meinem Vater zu Besuch, es ist schon länger her, ist ja auch schon verstorben.
Die Geschichte kenne ich.
Ah, die kennst du?
Die erzählt sogar ich öfter. Da sage ich immer der Linus und jetzt aber, nein, das ist von dir viel schöner.
Ja, und da ging es immer, mein Vater war sozusagen, na, wie würde man so rechtlich sagen, so ein Filou, hat auch immer versucht, irgendwie so einen Vorteil von irgendwas rauszuziehen und hatte ein bisschen Geld geerbt von meinem Großvater und legte das dann irgendwie an. Da ist nichts übrig geblieben, jetzt als er verstorben ist, aber er hielt sich für einen sehr schlauen Mann da auch an den Banksachen. Und wollte immer, dass ich natürlich wegen dem Steuerfreibetrag, dass ich da irgendwie auch was mache und ich war aber nie zu greifen und ich habe da nie sowas unterschrieben. Und dann war ich mal oben in seinem Arbeitszimmer, da war so eine Unterlage, ne, auf der man, die man so abreißen kann, auf der man immer mal sich so Notizen macht und das sah ich, wie er meine Unterschrift geübt hatte.
Ja, seitdem wird Linus Volkmann in mehreren Ländern gesucht.
Ja, also da kann bestimmt noch das ein oder andere auf mich zukommen, wenn plötzlich jemand sagt, ihre GbR haben sie nie abgemeldet, dann würde ich nicht zu 100% sicher sein, dass es ein Irrtum ist. Also ich hoffe, da kommt nichts mehr auf mich zu.
Ja, Stichwort Dollarzeichen und so weiter, weil ich dachte vorhin, du hast bei Linus das S, hast ein Dollarzeichen draus gemacht.
Ah, das wäre gut.
Das wäre schön gewesen. Aber Stichwort Geld, ich hatte ja auch Geburtstag, die Highlights haben gar kein Ende genommen im Februar und da hat mir Linus was geschenkt und zwar auch für euch da draußen jetzt eine Sensation. Viele haben drauf gewartet. Es kam sogar, es wurde uns sogar Geld gepaypalt, nur mit dieser Betreffzeile. Es ist passiert, wir haben ein Stolte-Porträt bekommen. Erklär doch mal, was ist ein Stolte-Porträt?
Ja, Rainer Stolte ist der Zeichner von den TKKG-Figuren. Der hat schon am Anfang die Bücher gemacht und das Witzige oder Interessante ist, dass er das bis heute macht. Also er macht es jetzt nicht mehr hauptamtlich, aber er gibt noch Impulse für die jeweilige Folge. Die erscheinen ja jetzt nicht mehr in Buchform, aber eben auch noch auf CD. Und das geht immer noch auf ihn zurück. Er wohnt in München und ist jetzt schon über 80 Jahre alt. Und dann habe ich bei unserem treuen Hörer Philipp, der immer der TKKG-TV-Serie nachreißt und da aus den Ruinen immer noch mal was rauskratzt, über den haben wir hier auch schon mal gesprochen. Grüße. Da habe ich gesehen, der hat sich so ein, der hat ein Porträt von Rainer Stolte bekommen. Da habe ich gefragt, so wie geht das? Und der hat gesagt, so, ah, hier, guck mal, schreib mal ihm hier auf dieser Mailadresse, vielleicht hast du Glück. Und das ist tatsächlich passiert. Und dann habe ich jetzt diverse Male mit Rainer Stolte ge-E-Mailt, Felix. Mhm. Und du weißt, im Gegensatz zu dir, ich bin ja schon glücklich, wenn ich eine Raupe sehe oder so. Oder wenn mir mal nichts runterfällt. Und das ist natürlich für mich dann ein Riesending gewesen, dass der dann irgendwie mit mir kommuniziert hat. Und da habe ich halt gesagt, so, ah, soll ich eigentlich mal, kann ich sagen, dass man das bei Ihnen bekommen kann? Nee, wir sind jetzt mittlerweile auch per Du. Halt dich fest, Rainer Stolte ist mein Dudes-Freund.
Wow.
Und er hat gesagt, dass er das natürlich nicht als Dienstleistung anbietet, aber wenn man ihm eine Mail schreibt, eine nette, dann hat man eine Chance da, dass er das mal macht, weil er möchte auch so ein bisschen in Übung bleiben, sagt er. Und ich kann dir auch sagen, was er verlangt, ohne dass dein Geschenk entzaubert wird.
Mhm.
Er sagt nämlich, zahl, was du möchtest. Das ist bei so ein bisschen empathischen, affirmativen Leuten wie mir natürlich ein sehr guter Kniff, weil ich zahle natürlich immer zu viel, wenn ich sowas höre.
Ja.
Weil ich denke so, ey, die Leute haben es so verdient, ey, komm, ne, ich will mich nicht lumpen lassen. Und so könntet auch ihr sein. Ihr müsst Rainer Stolte eine Mail schreiben, dann malt er euch. Ich habe ihm ein Foto geschickt von Felix und mir und er hat das nachgemalt. Ich werde jetzt nicht die Mailadresse durchgeben. Ich habe die in einem Artikel für den Musikexpress über KI-Bilder. Der heißt Kunst ohne Emotionen, die Sache mit den KI-Bildern. Da steht seine Mailadresse drinnen oder schreibt mir auf Instagram oder guckt auf seiner Seite. Da gibt's aber nur so ein Kontaktformular. Da bin ich mir nicht sicher, ob also ich habe da die Mailadresse nicht gefunden. Über das Kontaktformular hat er nicht geantwortet, aber über die Mailadresse hat man eine Chance.
Sehr gut. Also wenn ich noch einen Beweis gebraucht habe, dass Print tot ist, dann das eben. Also hier in diesem Nischen-Podcast kann man die E-Mail-Adresse nicht sagen, aber sie steht im Musikexpress drin. Das ist das, was du mir sagen willst.
Ja, soll ich dir, das ist wirklich ein bisschen so eine lange Adresse, ne? Rainer-Stolte-Illustrationen.de, da müsste ich das jetzt wirklich buchstabieren und
nee,
so.
Nee, lass alles. Ruhig.
Nein, nein, das steht steht ja auch im Internet. Ne, es steht jetzt nicht in einem Artikel, sondern ihr könnt es einfach googeln, was ich hier gerade gesagt habe. Dann kriegst du noch ein paar Klicks.
Ja, auch also gut. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut. Die Zeichnung ist noch nicht aufgehängt. Ich wollte noch Rahmen und dann wollten wir das so als Wanderpokal. Also das soll ja nicht ein Geschenk für mich sein, weil es ist quasi, ist ja so ein bisschen unser Podcast-Logo, wenn man so will. Also diese beiden Gesichter. Da bin ja jetzt nicht ich drauf, sondern wir sind beide drauf und deswegen ist das ja auch, ne, gehört das ja auch dir. Es ist ja nicht gemalt, es ist gezeichnet mit Bleistift, glaube ich sogar. Mhm. Ne? Und das finde ich total interessant. Von meinem Vater gab es auch mal ein ganz kleines Farbbild, das jemand gemalt hat, der es konnte. Und das war total witzig, weil derjenige nur ein Foto hatte. Der hatte meinen Vater nie gesehen. Und dann gab es sozusagen, wenn du das Bild nimmst und so an dein Gesicht heranführst und wieder wegführst, gab es einen Punkt, wo das ein ganz anderer Mensch war als mein Vater. Mhm. Und wenn man aber den richtigen Abstand hatte, sah es genauso aus wie mein Vater. Und so ging es mir jetzt mit dem Rainer Stolte Porträt auch, dass ich dachte, ja, ich weiß schon, was er abgemalt hat, aber das bin nicht ich. Und dann, wenn man es aber anders hält, denkt man sich doch, er hat doch recht. Fand ich sehr interessant, diesen Effekt.
Na, also ich finde, wir sehen unmöglich aus, aber also wenn Picasso einen malt und man sagt so, hey, warum ist mein Auge dreimal drauf, das ist ja Quatsch. Also ich meine, hey, ich möchte ein Porträt haben, wie Rainer Stolte mich sieht, und wenn er denkt, ich bin so hässlich, dann soll es auch so sein.
Und entsprechend wenig hast du auch bezahlt wahrscheinlich. Nee, hast du ja schon gesagt. Du bist, ich weiß, du bist sehr großzügig. Ja, auf jeden Fall, ich habe mich sehr gefreut. Gibt es denn Feedback seit der letzten Folge? Wir hatten ja zuletzt über Garfield gesprochen, ne? Die Katze, die noch nicht ganz gar ist. Mm. Hat dich was erreicht?
Ja, ich habe zwei mal kleineres Feedback, Felix, damit hier dieser Podcast auch richtig episch losgeht. Und zwar habe ich mit Torben, einem Hörer aus Hamburg, kommuniziert über die letzte Folge, über die Garfield-Folge. Und dann schickt er mir einen Screenshot. Und zwar sieht man da eine Blue Bricks Werbung mit der Garfield Figur. Und er schreibt, ach guck, kaum besprecht ihr Garfield, schon versuchen deine Kneipenbekanntschaften Kapital daraus zu schlagen. Mhm. Dazu muss man dazu sagen, ich habe irgendjemand von Blue Bricks, einer Klemmbaustein-Manufaktur, kennengelernt, und wir haben auch mal deren Produkte zum Thema 3 Fragezeichen hier besprochen, und die haben scheinbar jetzt auch die Garfield. Nee, die haben nicht die Garfield-Rechte, denn es heißt, eine beliebte Katze ist dann überschrieben. Dieses Produkt heißt nicht, aber es ist offensichtlich Garfield, ganz schlau, dass man sagt, wenn wir die Lizenz nicht kriegen, dann machen wir es doch einfach trotzdem. Ne? Entschuldigen können wir uns später immer noch, wie es bei Intro hieß.
Ja, sehr gut. Ja, überlege ich mir mal bis zum nächsten Mal, was ich hier inhaltlich platzieren könnte, was ich gerne mal aus Klemmbaustein bauen wollen würde. Dann wird das ja vielleicht gemacht.
Ja, Grüße an Blue Bricks, Grüße an Torben. Felix, hat dir auch jemand geschrieben?
Absolut. Und zwar, ich versuche es ein bisschen einzukürzen, zwar eine sehr lange, nette Mail von Christian aus Bayern. Der hat geschrieben, in eurer letzten Folge habt ihr ja gefragt, ob es unter euren Hörern Fans gibt, die schon mal zu den Orten ihrer Stars gepilgert sind. Und da kann ich sagen, ja, so jemanden gibt es, mich. Und zwar ist er großer Fan von Heinz Strunk. Und bestimmten, vor allem den Werken Fleisch ist mein Gemüse und Junge rettet Freund aus Teich. Und er hat, ich kürze das jetzt ein bisschen ab, er ist tatsächlich dann aus Bayern nach Hamburg gefahren oder war eh da und hat in Hamburg oder Harburg natürlich in erster Linie, wo ja Heinz Strunk seine Kindheit verbracht hat, das ist ja so südlich von Hamburg, hat er so Orte abgeklappert, die da erwähnt werden. Und hat unter anderem das Highlight in Buchholz. Weißt du, wer noch aus Buchholz kommt, Linus? Testfrage. Wer kommt aus Buchholz?
Sascha Dräger.
Nein, Alex Meyer, Fußballgott. Egal, anderes Thema. In Buchholz in der Nordheide habe ich das Musikhaus Beechwood besichtigt und mich dort sogar, haltet euch fest, mit Gurki, bürgerlich Godehard Schönherr, unterhalten. Gurki ist die eine Figur aus der Tanzband Tiffany's, aus dem Debütroman Fleisch ist mein Gemüse. Er schenkte mir sogar einen alten DIN A4 Flyer aus Tiffany's Zeiten. Also er war wirklich nah dran. So, und jetzt kommt's aber. Nach einer Lesung in meiner Stadt habe ich Heinz Strunk dies alles erzählt. Und ich dachte, er umarmt mich minutenlang, adoptiert mich als seinen Bruder. Aber leider ist es ganz anders gekommen und ich war sehr enttäuscht und traurig. Nach einem, und was soll ich jetzt da machen, hat er einfach mein Programm der Lesung unterschrieben und fertig. Nicht einmal die Fotos, die ich extra im Drogeriemarkt habe entwickeln lassen, hat er sich angesehen. Liebe Grüße, Christian. Und dann schreibt er noch, da ich in Oberbayern wohne, ist der Mühlenweiher ja nicht weit. Ne? Stichwort der kleine Wassermann. Also er würde mitkommen auf jeden Fall. Ja, diese Erfahrung mit seine Stars treffen, das ist ja immer heikel. Habe ich auch schon erlebt, kann richtig, richtig scheiße sein.
Bei wem?
Ach, bei diversen, diversen.
Michaela Schäfer.
Nee, die war
doch mal getroffen.
Mann, ich war betrunken und sie stand neben mir. Hättest du kein Selfie gemacht?
Ja, also ich finde Heinz Strunk, ne, das wissen wir beide ja auch von Studio Braun, also da gibt's ja noch Jacques Palminger und Rocco Schamoni, und da ist ja ganz eindeutig, dass Heinz Strunk wirklich der unnahbarste ist, der auch diese ganze Düsternis und diesen Vernichtungswillen gegenüber Körpern, auch gerade über dem weiblichen Körper, dass das auch nicht alles nur aus der Luft gezogen ist. Also ich will jetzt Ne? Also ich denke, das spielt sich alles nur in seinem Kopf und in seinen Büchern ab, hoffe ich mal. Aber finde ich wirklich eine sehr schwierige Figur und wundert mich gar nicht, dass er da auf Granit gebissen ist.
Ja, mich hat's auch nicht so ganz überrascht.
Ja, aber wirklich traurig, traurig. Es gibt ja diese WDR-Doku, gab es mal, wo Heinz Strunk dann auch so eben in dieses, wie sagt er, das Zwergenhaus zurückgeht von Fleisch ist mein Gemüse. Und da trifft er auch, wird er auch mit seiner alten Band zusammengeführt, mit den Tiffanys, also auch mit Gurki. Und die sind dann schon so ein bisschen pissig, weil sie ja, ne, es ist ja sehr stilisiert und so, sie kommen ja sehr schlecht weg. Also Heinz Strunk kommt auch selber in seinem Buch schlecht weg, also fair enough. Und es ist wahrscheinlich auch so ein Erfolg, weil er da nichts beschönigt, sondern es eher im Gegenteil alles sehr grindig aussehen lässt. Und aber die hat es natürlich persönlich betroffen und da ist so eine ganz schlechte Stimmung. Und diese Doku wollte ich nochmal wieder sehen, die gibt's nicht mehr. Die wurde dann, also da könnte ich mir auch vorstellen, dass die aus Gründen nicht mehr, dass die dann so schnell runtergenommen wurde aus der Mediathek. Das ist aber wie immer bei Podcasts nur eine Vermutung. Mhm. Aber da habe ich gesehen, wie Heinz Strunk wieder auf Gurki traf und wie emotional das war. Mhm. Felix, da ist unsere Beziehung noch richtig prosperierend dagegen.
Sehr gut, freut mich. Aber ich habe gehört, du hast immer noch Post bekommen. Es nimmt gar kein Ende hier, das Feedback, oder?
Ja, und ich habe wieder Feedback, was ein Foto beinhaltet. Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin. Und zwar hat mir Matthias aus Berlin ein Foto geschickt aus einer Ausstellung im Humboldt-Forum zum Thema Natur- und Umweltzerstörung oder so. Er konnte sich nicht mehr genau erinnern. Und da ist das Garfield-Telefon ausgestellt, von dem du erzählt hast.
Ja.
Und du hast ja dann behauptet, sowas gab es doch irgendwie auch mal. Also es ging darum, dass die Flut kommt und in irgendwelchen Höhlen liegen noch Schätze, beziehungsweise Garfield-Telefon in dem Fall. Und immer werden die dann ans Land gespült und man wundert sich, woher das kommen mag. Und so war das eben bei dem Garfield-Telefon, beziehungsweise hast du dich auch erinnert, dass das bei den drei Fragezeichen doch irgendwo mal so gewesen sei.
Ja, Geisterinsel.
Darauf schreibt er, etwas Ähnliches kommt bei den fünf Freunden auf dem Leuchtturm vor. Der ist von Höhlen und Gängen unterzogen, in denen einst Gold in einer Kiste versteckt wurde. Diese ist im Laufe der Jahre verfault und gibt bei Flut nun Stück für Stück Goldstücke frei. Von wegen die drei Fragezeichen, Felix. Grüße, Matthias aus Berlin.
Ja, und was heißt jetzt von wegen? Also, dass meins nicht stimmt, nur weil seins auch stimmt? Oder da müssten sich Enid Blyton erben und ich weiß nicht, wer die Geisterinsel geschrieben hat, aber da müssten sich die jeweiligen Erbengemeinschaften mal unterhalten, wer da von wem geklaut hat. Also klar, Enid Blyton dürfte früher gewesen sein.
Ja, ich glaube, er meint einfach, dass du so diesen Tunnelblick auf Justus, Peter und Bob hast und er wollte sagen, hey, es gibt noch was anderes, zum Beispiel die fünf Freunde, Felix.
Ja, ich halte aber hier, bin ich ja hier der größte Fünf-Freunde-Verfechter und Enid Blyton-Verfechter überhaupt, muss man ja mal sagen. Und dann halte ich natürlich mein Fähnchen auch in den Wind, weil ich weiß ja hier, drei Fragezeichen kommt immer gut an. Sobald man das Wort sagt, jubeln die Leute schon zu Hause. Hier, wir testen es mal, drei Fragezeichen. Ne, hast du gehört? So, und deswegen versuche ich natürlich so populäre Referenzen einzubauen. Fünf Freunde. Also ehrlich gesagt hatte ich die Folge jetzt nicht auf dem Schirm, sonst hätte ich sie erwähnt.
Selbstverständlich. Ja, man kann ja auch sehen, wie die Hörerzahlen zunehmen, wenn man drei Fragezeichen sagt. Also in den Insights.
Ja.
Da schalten die Leute von außen ein, also, weil sie es irgendwie spüren.
Absolut. Wenn ihr uns schreiben möchtet, benutzt gerne die E-Mail-Adresse ausnahmederose@gmx.de. Gebt uns Sterne bei Spotify und sonst wo und empfehlt uns bitte weiter. Ansonsten könnt ihr auch an die gleiche E-Mail-Adresse uns PayPal-Zuwendung zukommen lassen, wie es zuletzt unter anderem Nicole, Esther, Florian, Marco, Marius, Benjamin, Sophia, Martin, Annette, Stefan und vielleicht noch jemand, den ich vergessen habe, getan haben. Vielen Dank dafür. Und wie du ja beim letzten Mal einfach so ausgerufen hast, muss man auch sagen, manche Ideen, das ist ein bisschen wie in Silicon Valley in der Garage vor 50 Jahren. Linus hat eine Idee und sagt einfach, hey, wer uns mindestens 20 Euro PayPalt, der kriegt einfach dann diese Kassette auf MP3 gemailt, die vergriffene, die wir vorhin erwähnt haben. Und dann machen das Leute. Ne? Ist natürlich nichts abgesprochen hier mit mir, aber es passiert. Und auch da wieder greift das Phänomen, was du vorhin geschildert hast, weil man den Leuten sagt, hey, ihr könnt uns das PayPalen, aber wir sagen jetzt nicht, es muss so und so viel sein. Ne? Was machen die Leute? Im Schnitt vierstellig, sage ich nur. Das sage ich jetzt off-camera nur, damit die Leute mehr PayPalen. Weißt du, weil sie denken, sie würden sonst zu wenig geben. Das schneide ich dann nachher noch raus.
Ja. Sehr gut, vergiss das nicht.
Ja, vergesse ich nicht. Vielen Dank auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir steigen jetzt mal endlich ein in das Tiger-Team.
Plötzlich wurde Biggie ganz aufgeregt.
Leute, ich glaube, ich weiß jetzt, wer in unser Geheimversteck eingebrochen ist.
Ja, dann lass sie nicht lange bitten. Heraus damit.
Achtet mal auf das Profil von Herberts Gummistiefeln.
Das gibt es doch nicht. Dieselben Abdrücke wie in unserer Zentrale und in der Lagerhalle.
Ja, genau.
Jetzt gibt es keinen Zweifel mehr.
Ein Fall für das Tiger-Team. Da hänge ich direkt. Stelle ich dir direkt eine Frage, die nicht im Skript steht. Und zwar, ich habe am Anfang richtig Probleme gehabt. Ich wollte die ganze Zeit Tiger-Team sagen, weil irgendwas in mir will, dass ich beide Wörter Englisch ausspreche. Team, ich weiß nicht, ob du es wusstest, ist ja ein englisches Wort.
Ach ja.
Aber eigentlich ist es ja deutsch ausgesprochen viel schöner, weil sich das I doppelt. Und trotzdem habe ich echt, ich krieg's jetzt hin, aber ich habe lange gebraucht, das hinzukriegen. Hast du das auch gehabt, dass du dachtest, es heißt Tiger-Team?
Ja, als ich es gelesen habe, habe ich schon gedacht, als ich dann das Hörspiel hörte und dann doch, das hat ja so was sehr Deutsches, da habe ich mir schon gedacht, hier sind wir bei den Tigern, sie nennen sich auch selber Tiger, das Wort kommt öfters vor.
Ja. Ja. Nun denn, also genau, es ist diese Reihe hier geworden. Wir haben das ja schon länger angebahnt. Ich habe schon Andeutungen gemacht. Ich habe auch schon erwähnt, dass uns ein Hörer sehr aggressiv, war es nicht, war sehr höflich, aber sehr umfangreich bombardiert hat zum Thema Tiger-Team. Also nicht nur, dass er es mehrfach gefordert hat, er hat dann schon Pakete geschickt und hat uns Bücher geschickt und die Hörspiele und so weiter. Und zwar der Tobias hat sich das gewünscht und dann habe ich gedacht, so, wir machen das einfach mal. Ja, er hält es gerade hoch hier, das Buch. Sehr gut. Und dann dachte ich, das vielleicht auch schon mal vorweg, ah ja klar, ich sehe es ja hier bei YouTube schon, cool, das können die Leute anhören, weil das ist nicht mehr im Streaming, das gab es auf Kassette, diese Reihe, aber es ist ja auf YouTube kein Problem. Dann habe ich mir ein paar Folgen angehört und dachte ich, okay, ich weiß ungefähr, worum es geht, habe mich dann für diese hier entschieden und habe vorgestern festgestellt, die ist nicht auf YouTube. Deswegen sage ich mal, wir müssten noch ein paar Mal mehr drei Fragezeichen sagen in dieser Folge, weil das wird es wirklich schwer haben. Also ich hoffe, ihr findet es irgendwo anders, dieses Hörspiel, wenn ihr es nicht schon habt. Vielleicht auf Kassette.
Also ich habe ja demnächst vor, ein Hörspiel zu machen, was auch nur so illegal auf YouTube steht. Und wenn dann das nicht mehr drin ist, hatte ich mir überlegt, dass ich das dann selber auf YouTube hochlade. Was? Nur um mal zu zeigen, wie das Engagement hier verteilt ist bei Ausnahme der Rose, dem Podcast über Hörspiele.
Ja, wer schon in mehreren Ländern gesucht wird, weil der Vater die Unterschrift ständig gefälscht hat, klar, da ist auch sowas dann egal. Das ist Peanuts, ne? Naja.
Das stimmt.
Gut, auf jeden Fall das nur vorweggeschickt. Was ist das überhaupt, Tiger-Team? Hast du das schon mal gehört gehabt? War das ein Begriff?
Felix, die erste Frage vorhin war ja schon hier off-script und das hier sehe ich auch nicht in dem Text. Du weißt schon, dass ich meine ganzen spontanen Antworten alle ablese.
Ich weiß.
Ach so, das ist ja furchtbar. Nein, ich kannte das nicht. Also vielleicht ist es mir mal untergekommen, aber es ist halt nicht in meine Wahrnehmung geraten. Und ich habe mich aber gefreut, dass du mir auch eins dieser Bücher, das dir Tobias geschickt hat, an mich weitergereicht hast. Und ich habe sogar das Buch gelesen. Es ist ja sehr einfach. Also es ist so ein bisschen unter TKKG, finde ich. Also es ist, also unterhalb meine ich so für die Altersgruppe. Also es ist noch einfacher geschrieben, zumindest in den Büchern, und es ist sehr spielerisch. Es fehlt nur noch, dass es in Schreibschrift ist wie Pitje Puck. Also deshalb hat es mich nicht so überfordert und ich kannte es nicht, aber ich kam recht leicht rein. Wie ging es dir?
Ja, man muss jetzt ja vielleicht erwähnen, das ist vielleicht auch nicht mehr die Zeit gewesen, wo wir so aktiv nach neuen Serienausschau gehalten haben, sondern unsere alten weitergehört haben. Das ist ja um die Jahrtausendwende entstanden bei Europa. Das ist ja auch eine eher noch schwierige Zeit gewesen für das deutsche Hörspiel und einfach an eine andere Generation gerichtet, muss man ganz klar sagen. Deswegen, ich kannte das auch nicht. Ich hatte das bestimmt mal auf dem Flohmarkt gesehen. Witzigerweise auch jetzt wieder. Ich habe mir da eine Kassette gekauft. Aber hatte da gar keinen Begriff zu. Mir hat auch das ist total peinlich letztlich, mir hat auch der Autor der ganzen Reihe, Thomas Brezina, überhaupt nichts gesagt. Und als ich dann dessen Wikipedia-Artikel angeklickt habe, dachte ich, okay, das könnte jetzt aber eher mein Problem sein und nicht seines. Denn das ist irgendwie einer der erfolgreichsten Kinderbuchautoren Europas oder der Welt oder so, keine Ahnung. Das ist ein österreichischer Autor, 1963 in Wien geboren. Und der war auch ganz früh schon mit 15 Jahren, hat er schon angefangen beim Fernsehen zu arbeiten, beim ORF. Also der macht irgendwie so mehrere parallele Karrieren, weißt du, wo wir nicht mal eine halbe hinkriegen, hat der da 4 Stück am Laufen so ungefähr. Also der wohnt irgendwie in London und Wien und ist irgendwie im Kinderfernsehen total engagiert immer gewesen, hat da gearbeitet und hat sau viele Reihen geschrieben. Zum Beispiel die Knickerbocker-Bande, kenne ich auch nur dem Namen nach, aber das ist halt sau erfolgreich, was der macht, zig Millionen Bücher. Insgesamt schrieb er 600 Bücher. Offenbar, die in mindestens 35 Sprachen übersetzt worden, genau 70 Millionen verkaufte Bücher. So, und Tiger Team ist auch eine Reihe, da gibt es viel mehr Bücher als Hörspiele. Und aber diese hier wurden halt gemacht. Ich glaube, es waren 20, jetzt nagel mich nicht fest, 18 oder 20 waren es. Und danach ging es halt nicht weiter, aber ja, wurde dann entsprechend auch eine Europa-Reihe. Also quasi wie bei TKKG, ein erfolgreiches Jugendbuch, das guckt man sich dann mal an und sagt, ja, das könnte man doch erzählen.
Ja, ja, Thomas Brezina ist ja nur 10 Jahre älter als wir, also so Anfang 80 würde ich schätzen, ja. Nee, nicht ganz. Dem bin ich natürlich jetzt auch so ein bisschen hinterher gestiegen, der ist auch auf Facebook, der sieht auch noch gut aus.
Ja, 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 also, das ist alles eine Sauerei, ich habe vieles nicht erwähnt jetzt, was mich auch belastet hat.
Ah ja, ich habe mir ein Reel von ihm angeguckt, ne? Er macht auch eben so, ne? Er ist auch im Internet aktiv, in seinem letzten Reel sagt er, ich habe jetzt mein 632. Buch abgeschlossen und aus dem ganzen Hass auf diesen Mann habe ich aber jetzt, ne, dann vielleicht so eine Anbetung erfunden und zwar also so eine Art Krafttier, weißt du, für dich sind ja Krafttiere, das sind Leute, die auf den Mount Everest steigen ohne Sauerstoff und dann ganz teuer da gerettet werden müssen vom ADAC, wieder auf unsere Kosten, ne, der Autofahrer, die Melkkuh der Nation, aber der war auf dem Everest, Linus, den bewundere ich. Ich finde, man sollte wirklich Thomas Brezina bewundern, dass er es so gut geschafft hat in diesem Business und er wirkt auch noch so nahbar und so authentisch. In diesem Reel, was ich gesehen habe, sagt er so, oh, das 632. Buch, aber ich denke immer noch so, bin ich gut genug und so, ist es nicht jetzt vorbei, also auch so, dass man denkt so, oh wow, ne? Jetzt nicht so abgehoben, wie er uns da regiert mit seinem Empire und das einfach nur noch abspult, sondern ein interessanter Typ. Ich habe ihm eine Freundschaftsanfrage geschickt auf Facebook und meine Gunst hängt natürlich daran, wenn er sie annimmt, dann demnächst mehr von ihm, ansonsten ist Krieg.
Gut, der Mann hat 70 Millionen Bücher verkauft, Linus hat, wie er schon geschildert hat, keins davon gekauft, sondern sich eins schenken lassen, aber ich denke, deine Freundschaftsanfrage nimmt er als erstes an, wenn er mit den 70 Millionen durch ist. Ja, toller Mann auf jeden Fall, können wir jetzt schon sagen. Ja, Tiger Team, da kann man kurz hängen, deswegen erklären wir es direkt. Tiger Team, das ist ja so ein technischer Begriff aus dem Militär, glaube ich. Ne, Tiger Team meint ja eigentlich so Gruppen, die eigene Abwehrfähigkeit testen. Also zum Beispiel so wenn du jetzt dir so als Versicherungsunternehmen oder so Programmierer holst, die sich dann bei dir reinhacken sollen, um zu testen, wie deine Firewall oder so, keine Ahnung, deine Serversicherheit ist, ne? Sowas nennt man Tiger-Team. Das hat damit aber nichts zu tun. Die Kinder hier berufen sich tatsächlich auf den Tiger, das Tier sozusagen, ne?
Ja, würde ich auch sagen. Das ist ja sonst wie, wenn man sagt, du hast ein Gesicht wie ein Hund, dann meint man ja jetzt auch nicht Spike von Tom und Jerry vielleicht, sondern wenn man Tiger-Team sagt, dann meint man einfach erstmal so ein Team aus so mutigen Leuten, die sich dann mit dem Tier vergleichen.
Ja, ich hatte jetzt aber gedacht, ob das vielleicht die Handlung ist. Weißt du, dass die gebucht werden, um irgendwas zu testen ständig. Aber es wäre natürlich auch sehr eindimensional gewesen von den Möglichkeiten her.
Genau, Microsoft bucht ein paar Kinder, damit sie bei ihnen einbrechen.
Ja, wie damals hier die Computer Kids, falls du die noch kennst, von Europa. Gab es 4 Folgen, glaube ich, aus den 80ern. Aber sehr trashig. Naja, wie dem auch sei. Ja, was sind das denn für Kinder? Die heißen Patrick, Biggie und Luke. Wir können auch mal ich nehme mal das Buch zur Hand, da werden ja auch noch mal so ein bisschen erzählt. Also erstmal natürlich interessant, es sind 3 und es ist ein Mädchen dabei. So, ne? Hier steht's auch. Hallo, wir sind das Tiger-Team. Biggie, ausdauernd wie ein Tiger. Luke, schlau wie ein Tiger. Patrick, stark wie ein Tiger. Mhm. Und dann kann man sich im Buch seinen eigenen Namen hinschreiben und dann steht da Punkt, Punkt, Punkt wie ein Tiger. Was hättest du hingeschrieben? Linus, schön wie ein Tiger.
Sensibel wie ein Tiger.
Sensibel wie ein Tiger, ja. Auf jeden Fall, genau, 2 Jungs, ein Mädchen. Da kam mir natürlich, sorry, dass ich schon wieder über 3 Fragezeichen reden muss. Da kam mir natürlich in den Sinn, dass diese Reihe, das muss ich nicht auf 3 Fragezeichen bezogen haben, ist mir schon klar, der Mann kann ja offenbar auch alleine sich Geschichten ausdenken. Aber das ist ja so ein bisschen ein Problem bei 3 Fragezeichen, dass da halt irgendwie kein Mädchen dabei war. Fand ich zumindest, ne? Und hier ist es ja ganz schön gelöst. Oder nicht?
Ach, na ja, also ich finde, es gibt ja so diese Zuschreibungen, die man kennt von ganz vielen dieser Jugendhörspiele. Die sind hier auch dabei. Der eine ist schlau, der andere ist verfressen und einer ist sportlich. Und das wird hier nochmal neu gemischt auf diese 3 Leute. Und da ist eben ein Mädchen dabei. Aber das ist irgendwie, weißt du, es ist ja so Stochastik, ne? 3 hoch 3. Also irgendwie ist das so endlich die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Deshalb habe ich das etwas, also mal bei aller Liebe für Thomas Brezina, ne, und sein blendendes Aussehen, aber dann so zu sagen, ich mache eine neue Reihe und nehme aber nur die Zutaten, die es schon gibt und verteile die jetzt nochmal neu. Also da hätte ich mir etwas mehr Innovation gewünscht oder irgendwas, was nicht schon so auf der Hand liegt. Sie haben ja auch so eine Zentrale und die ist dann nicht auf dem Schrottplatz, sondern in einem, über einem China-Restaurant und so, ja gut. Also, wo ist denn da irgendwas, was es noch nicht gab in dieser Grundprämisse?
Was sich auch so ein bisschen an 3 Fragezeichen orientiert, zufälligerweise, es gibt in der ersten Folge etwas Übernatürliches und danach wird aber alles so regulär aufgelöst, ne, rational. Das ist ja bei 3 Fragezeichen auch so gewesen mit dem Bergmonster, aber ist natürlich Zufall. Aber im Prinzip sind das halt so Kids, die lösen halt Fälle ganz normal, sind aber auch so organisiert. Du sagst es, sie haben ja auch eine Zentrale, die sie auch so nennen. Und geraten dann halt immer in irgendwelche geheimnisvollen Sachen rein, die auch im ersten Moment so was Übernatürliches, so einen übernatürlichen Anschein haben. Und das Interessante hier ist, das hat mich wiederum sehr erinnert an die verwegenen 4, die wir auch mal besprochen haben, in den Folgen, die ich gehört habe. Und ich glaube auch in den anderen, die sind fast nie zu Hause. Also das sind schon deutsche Kids so, aber du merkst gar nichts, oder deutschsprachige Kids, aber du merkst gar nicht, dass die irgendwie verortet sind. In Deutschland weder räumlich noch kulturell so richtig, sondern sie sind entweder im Ausland oder es fühlt sich so an, als wären sie im Ausland. Hier jetzt zum Beispiel auch bei Westernstadt und so weiter, der Reiter ohne Gesicht, da denkst du ja auch irgendwie Wilder Westen und so, aber nein, das spielt offensichtlich in Europa, aber in einem Vergnügungspark, der das Wildwest-Motiv zum Thema hat. Aber es gab wirklich Folgen, da sind sie einfach so in der Karibik. Und sonst wo, in der ersten Folge sind sie auf den Kanaren unterwegs. Das fand ich auch geil. Ne? Also ja. Ganz, ganz interessant auf jeden Fall.
Wenn du sagst, in der ersten oder in einer Folge gibt es was Übernatürliches, weißt du noch, was das war?
Ich bin kurz vor Schluss eingeschlafen, aber da gab es irgendwie so ein, ach, das war auch so irgendwie so ein Göttermythos oder sowas und da war irgendwas. Irgendwas übernatürlich, ich weiß nicht mehr. Ich bin wirklich eingeschlafen bei der Folge. No offense.
Der Felix ist einer von uns. Ich meine, warum hören wir erwachsene Leute Hörspiele doch größtenteils, um irgendwie in die Ruhe zu finden? Und deshalb musst du dich da nicht schämen, Felix.
Ja, ich spüre so einen Druck, weißt du, Tobias, der steht uns hier, der sitzt da zu Hause und macht sich Notizen, was wir für eine Scheiße reden. Das ist schon schwierig. Naja.
Ich finde, du wirst der Sache schon sehr gerecht.
Ausgezeichnet.
Ich lenk mal einfach mal ein Stück weiter, ja.
Ja, ich lenk mal mit dem Klappentext ab, würde ich sagen. Alarm im Hurricane-Vergnügungspark. Immer wenn der Cowboy ohne Gesicht auftaucht, löst er Katastrophen aus. Die Westernstadt brennt ab, die Achterbahn bleibt stecken. Wassermassen ergießen sich über die Besucher. Patrick, Luke und Biggie wollen den Cowboy verfolgen. Doch er scheint über unglaubliche Kräfte zu verfügen. Kann er sich sogar unsichtbar machen?
Ja, also wenn es um das Thema Vergnügungspark geht und da passiert irgendwas, sind es ja sehr verheißungsvolle Talking Points, Wassermassen, die Achterbahn steht Kopf, alles Sachen, die im Hörspiel dann gar nicht passieren, beziehungsweise nur mal in einem Satz erwähnt werden. Und auch, dass der übernatürliche Kräfte haben soll, wüsste ich jetzt nicht. Also sein Claim to Fame ist, dass er unsichtbar ist. Also ich finde, also man merkt, dass das von dem Buch ausgehend der Klappentext für das Hörspiel geschrieben wurde, ohne dass man das Hörspiel jetzt vielleicht wieder wusste, wohin das Skript geht.
Ja, das kann sein. Ansonsten das Cover, wie hat's dir gefallen?
Ja, ich möchte nochmal bei dem Thema Vergnügungspark sagen, kannst du dich an ein anderes populäres Hörspiel erinnern, das im Vergnügungspark spielt? Genau, unser eigenes Felix. Mhm. 3 Fragezeichen und das verschwundene Schinkenbrot.
Mhm. Hatte ich vergessen. Also den Punkt habe ich nicht vergessen, der kommt sehr viel später im Skript, aber bei der Auflistung habe ich unser Hörspiel tatsächlich vergessen.
Ja, der Tweety-Mann. Mhm. Wer sich fragt, wer jetzt hier so neu eingestiegen ist, weil hier dauernd 3 Fragezeichen gesagt wird und ihr kriegt einen Google-Alert deshalb und wisst jetzt gar nicht, was wir hier machen, hört die Folge 25, da besprechen Felix und ich unser eigenes Hörspiel, was auch in einem Vergnügungspark seine Entsprechung findet.
Ja, es hatte 70 Millionen Streams und wurde in 35 Länder übersetzt.
Ja, Thomas Breziner, du kannst mir mal eine Freundschaftsanfrage schicken. So sieht's aus.
So, genau. Das Cover, ja. Darüber wollte ich reden. Da ist auch, um da mit meinem Thema zu bleiben, schon sehr präsent. Da hätte ich schon merken müssen, wie groß in weiß, auffällig weiß vor dunklerem Hintergrund oben da Thomas Breziner auch steht. Ne? Das ist natürlich, das soll verkaufen. Daran merkt man schon, wie erfolgreich der gewesen sein muss, als das rauskam, weil der Name so groß draufsteht. Entweder hat es rausverhandelt, aber weiß ich nicht, ob er da irgendwie so jemand ist, der dann sagt, so, ich möchte meinen Namen nochmal 3 Punkt größer haben. Aber ist schon sehr präsent und dann steht da auch da ein Fall für das Tiger-Team, der Reiter ohne Gesicht. Also ist viel Text. Und sicherlich auffällig neben dem Bild ist unten diese Tricksammelkarte. Da steht drauf, mit Tricksammelkarte. Hast du das verstanden?
Nein.
Das ist praktisch, wenn du das, wie hast du es genannt, Inlet, also wenn du das Papierding aus der Kassette rausnimmst, ist eine Seite mehr so dran, die du aber so ab, was du perforiert, dass du so leicht abreißen kannst. Mhm. Ja. Und da sind dann in jeder Folge unterschiedliche Detektivtricks erklärt.
Ach, zum toll.
Zum Beispiel in meiner, die ich da neulich kaufte, war eine Liste drin, eine Tabelle, wenn man einen Schuhabdruck irgendwo im Schlamm entdeckt und man misst jetzt die, keine Ahnung, 32 Zentimeter lang oder sowas, dass man da eben an der Hand der Tabelle ablesen konnte, was derjenige wohl für eine Schuhgröße gehabt haben könnte. Ne, man muss ja ein bisschen was abziehen dann von der Sohle. Sowas ist da drin, ne? So Alltagstipps für Detektive.
Oh, und das war noch nicht abgerissen, obwohl du das Secondhand gekauft hast. Toll.
Nee.
Da hat ja jemand sich nicht selber sehr viel Mühe gegeben, selber Detektiv zu werden, Detektivin.
Genau. Und in deinem Buch, das weißt du ja auch, ist ja hinten so ein Umschlag und da ist dann entweder so eine Lupe oder sowas drin oder auch so Hilfsmittel, weil diese Fälle, das haben wir noch gar nicht erwähnt, die sind so ein bisschen zum Selbstlösen auch, ne? Also muss man nicht machen, der Fall hat schon von selbst ein Ende, aber es gibt immer so Zwischenfragen, wie bei diesen, hatten wir auch schon mal erwähnt, bei diesen, ich hatte so Wolfgang Ecke Bücher früher. Ne, so Krimi-Geschichten, so Kurzgeschichten und dann wurde am Schluss gesagt, woher weiß Kommissar so und so, dass das jetzt der Täter ist. Wie hat er sich verraten? Und dann gab es irgendeinen Hinweis im Text, den man hätte entziffern müssen oder verstehen. Und so ähnlich ist das hier auch. Mitmachen.
Ja, das ist ganz toll. Da gibt es dann irgendwie so eine Folie, die muss man dann über etwas halten, über irgendwas, was so aussieht, ne, wie ein QR-Code aber gab es natürlich damals noch nicht. Und wenn du die Folie drüber hast, drüber hältst, dann kannst du lesen, was da steht, oder kriegst dann eben die Lösung dadurch vermittelt. Und das finde ich natürlich total aufregend. Erinnert mich an, ja, sowas kenne ich eher mit so einer 3D-Brille. Da, so konnte man das ja auch immer machen. Du hast dann so Bilder, die sind irgendwie in Blau und die sind in Rot und Grün. Und wenn du die 3D-Brille anhast, dann siehst du da irgendwas, was du mit bloßem Auge nicht erkennen kannst. Und dieses Spielerische ist ganz schön. Ja. Nach jedem Kapitel muss man dann quasi eine Frage beantworten in dem Buch und wird da so selber ein bisschen abgeholt. Also ich könnte mir vorstellen, wenn man so in dem richtigen Alter ist, ne, weiß ich nicht, 3 oder 7, und dann macht es auch Spaß. So ist es ein nettes Gimmick, wenn man etwas älter ist schon.
Ja. Hast du denn die Figuren, wir haben sie ja so kurz angerissen, wie die so ticken ungefähr, hast du die denn wahrnehmen können, auch individuell in dem Hörspiel?
Nein, leider gar nicht. Also ich finde, es könnte auch Tom und Locke sein. Also dieses Hörspiel von Stefan Wolf mit einem Jungen und einem Mädchen, weil es hier natürlich wieder der Punkt ist, dass die beiden Jungstimmen quasi identische Rollen haben. Und diese Zuschreibung, die sie da zusammengewürfelt bekamen, der eine ist halt wie Peter von 3 Fragezeichen ängstlicher und stark, und der andere ist so ein bisschen schlauer, so wie Karl, aber das wird nicht wirklich aufgerufen in der Story, und dementsprechend wirken die beiden Jungs für mich gleich. Natürlich kann ich sie von der Stimme des Mädchens abheben, aber ansonsten ist es natürlich wieder ein bisschen verschenkt, dass man da mehrere Charaktere hat, aber eigentlich machen sie nichts Unterschiedliches. Oder hast du das irgendwie geblickt, wer jetzt dann immer spricht von den Jungs?
Nee, habe ich tatsächlich nicht. Der Einzige, der so ein bisschen auffällt, also das Mädchen ist recht dominant nicht, aber sie hat viel Redeanteil, also sie ist nicht so Staffage, sondern sie ist ja diejenige, die eigentlich in Aktion tritt meistens als Erste. Die sagt, wir machen das jetzt, das finde ich ganz gut. Und dann ist natürlich irgendwann, das ist dann in jeder Folge offenbar und hier halt auch, da reden wir nachher noch drüber, hat dann der Lukas eine Spezialtasche, wo er immer irgendwelche nützlichen Sachen drin da hat, zufälligerweise, die man gut gebrauchen kann. Darunter auch einige, wir werden noch darüber reden, wo man sich denkt, ach interessant, das gibt's also technisch, gut, hätte ich auch gerne. Aber das ist quasi so jemand, der dann so aus dem Hut zaubert, um den Fall dann weiterzutreiben. So ein bisschen, ja, wie das ja auch Justus gemacht hat, wenn der da am Schrottplatz immer irgendwelche Metalldetektoren oder sonst was baut, weißt du?
Ja, so ein bisschen Inspector Gadget, um dann auch dadurch plötzlich dann denen eine Kompetenz zu geben, dass es weitergehen kann in der Geschichte. Was wir nicht noch originell fand bei Enid Blyton, sorry, wenn ich da abschweife, war, da war es auch mal bei Das Geheimnis um, da gab es so ein Mädchen, glaube ich, die so ganz viele Ratten und Nagetiere in ihrem Mantel hatte. Da habe ich gedacht, so, das ist irgendwas, was die anderen Jugendbanden nicht haben. Das fehlt hier so ein bisschen, und meinetwegen, dass der die Tasche hat, das muss dann wahrscheinlich schon als das Besondere für das Tiger-Team herhalten.
Ja. Genau, ansonsten haben sie einen Claim oder einen Spruch, so einen Powerspruch, der kommt aber immer erst am Schluss. Das ist immer der Standard, auch im Buch. Ne? Mhm. Wir hören ihn hier mal.
Der nächste Fall lässt sicher nicht lange auf sich warten, aber ich glaube, jetzt brauche ich erstmal einen Schuss.
Oh nein.
Naja,
wir sind Tiger, wir sind toll, lösen jeden Fall, jawohl.
Wie hat dir das gefallen?
Ach, schön, dass du mal was einspielst, wo die Leute das ja eh dauernd nicht hören können. Haltet euch an diesen kleinen Spots mal fest. Ja, also ich finde natürlich auch, so ein Spruch dann zum Schluss ist auch ein ziemlich Stereotyp. Aber eigentlich braucht man das ja auch. Man möchte ja irgendwie reinkommen, und man muss diesem Formalismus dann auch genügen. Ich finde den Reim, ich bin ja Literat, Felix, toll auf jawohl, jetzt auch nicht so elaboriert oder speziell, aber wäre vielleicht dann auch too much, wenn die Kids da jetzt sich Wunder für ein kleines Gedicht da ausgedacht hätten. Also ich finde das schon ganz niedlich. Ja. Ich mag ja auch, wenn man sich so untereinander zu erkennen geben kann mit so Ritualen. Ich hätte mit dir zum Beispiel auch gerne so einen geheimen Handschlag, was man ja auch immer mal in Filmen sieht. Mhm. Ich habe mit Quitty Seeds, meinem Partner, haben wir mal so eine Choreo eingeübt, also so ein paar Tanzschritte, dass du dann so zusammen dann so wie in so einem Film plötzlich dann sowas machen kannst auf einer Party, mit dem keiner rechnet und so. Ähnlich ist das ja, wie wenn du so eine Gruppe hast und dann hast du so einen Slogan, den alle sagen und du merkst, da ist so eine Zusammengehörigkeit, die verweisen auf eine Gemeinsamkeit, auf eine Vergangenheit und ich finde das ganz schön. Wie ist es bei dir?
So ein Freimaurergruß, so ein Geheimer meinst du?
Das wäre natürlich noch schöner, wenn du sowas hast und du und dieser Gruß verbindet dich mit Leuten, die du gar nicht kennst. Also entweder eben so ein Slogan oder ein Handschlag oder eine Choreo. Ach, das wäre toll.
Mhm. Ja, also ich fand das hier ganz schön. Kinder mögen ja auch so generell so Rituale und so weiter. Ich finde das ganz gut, wenn da sowas kommt. Das ist ja so ein bisschen wie, wir lesen mal unsere Visitenkarte vor. Es ist halt nur blöd, dass es am Schluss ist. Also ne, bei so ja. Jugendfußballmannschaften, dann ist es ja immer so, dass die Kinder dann da am Platz stehen und haben dann auch, jede Mannschaft hat so, selbst wenn die ganz klein sind, schon so einen Schlachtruf. Das macht man ja vorher zur Motivation, bevor es losgeht. Deswegen hätte es dann eher so nach dem Motto, ja, hier gibt's was zu ermitteln und dann kommt das quasi nach 5 Minuten. Das hätte ich schöner gefunden, aber ist ja egal. Ich hatte es ja schon erwähnt, dieser Hurricane-Vergnügungspark, der ist ja offensichtlich zu Hause, wo auch immer das sein mag. Ne? Also kann auch nicht weit von ihrem Wohnort weg sein, weil da wechseln sie ja auch hin. Die Oma wohnt da und so weiter. Aber sie sind mehr oder weniger immer wieder dann da und der Fall entspinnt sich weiter. Also es gibt offensichtlich dann diesen Cowboy. Du hast vorhin gesagt, der ist unsichtbar. Das stimmt ja nicht ganz. Das Gesicht ist quasi unsichtbar. Also es wirkt so, als hätte er keinen Kopf. Dahinter steckt eine technische Apparatur, die auch sehr interessant ist. Also,
ja, aber er hat ja Klamotten an. Man muss ja davon ausgehen, dass nicht nur sein Gesicht unsichtbar ist, sondern auch der Rest, nur die Klamotten sind sichtbar.
Ich hatte es so verstanden, als würde man die Hände sehen, tatsächlich.
Da hat er Handschuhe an, in meiner Fantasie.
Also, warum kommt er da nicht nackt auf dem Pferd? Und also, weißt du, und ist dann komplett unsichtbar, weil dann kann er ja machen, was er will.
Ja, es ist ja wahrscheinlich ein bisschen kalt auch, sonst, also er ist zwar unsichtbar, aber er würde ja auch frieren. Mhm. Kennst du noch Runter mit den Spendierhosen, Unsichtbarer?
Ja.
Eine Platte von einer bekannten Band.
Ich hab's aber vergessen, Superpunk? Nee, doch.
Die Ärzte.
Die Ärzte, Felix. Ja.
Hast du vielleicht schon mal gehört?
Nee, also ja, den Namen schon. Ich habe noch nie Ärzte gehört, also im Sinne von aktiv zu Hause eine Kompaktdisc angemacht oder einen Stream. Bis auf Saufen, das habe ich sehr oft gehört. Diese toten Hosen verarsche. Genau, aber was macht das so mit dir? Ist ein bisschen hektisch, diese ganze Kriminalgeschichte, oder?
Ja, also ich finde den Einstieg sehr abrupt. Also ne, ist ja mal so mein Ding, was ich hier sage. Szenischer Einstieg finde ich eigentlich ganz elegant. Und ich habe aber hier, so ähnlich wie bei Garfield, nach 10 Sekunden gedacht, so hä, ist das jetzt vielleicht ein Fan-Hörspiel, hat der Felix mir das falsche Pfeil geschickt, weil ich dachte, da stimmt was nicht. Und dann ist mir aufgefallen, dass die halt, ne, das ist die 18. Folge und dann will man natürlich nicht am Anfang immer alles so rekapitulieren. Wer sind wir? Worum geht es? Und das ist trotzdem, finde ich, ein bisschen fahrig. Eigentlich, man muss immer am Anfang sagen, wo man ist und wer man ist. Hier muss man sich das sehr, sehr langwierig erarbeiten, dafür, dass es ja eigentlich jetzt keine komplexe Geschichte ist. Aber sie fängt sehr unmittelbar eben an. Und dann, having said this, finde ich es aber ganz gut. Also es wird mit Wiederholungen gearbeitet in dem Plot, deshalb finde ich ihn jetzt nicht so schwierig. Also immer wieder passiert dem Vergnügungspark etwas Unangenehmes, weil er heimgesucht wird von dem Reiter ohne Gesicht. Und dementsprechend kann man da auch der Sache ganz gut folgen. Dieser B-Plot, der eingezogen wird, nur damit dann nachher noch ein Täter oder noch eine Auflösung ist, der ist ja auch sehr einfach. Also ich finde es ein bisschen comic-mäßig, aber gerade deshalb ganz angenehm.
Mhm. Mit den Einstiegen, mit den szenischen, da hatte ich auch noch ein paar andere Folgen reingehört. Da wird schon noch mal vielleicht leichter gesagt, um wer hier gerade ist. Aber da wird generell nicht lange gefackelt, auch in den Büchern nicht. Das finde ich eigentlich sehr geil. Also die eine Folge fing original so an. Das Tiger-Team befindet sich bei dem Onkel von Biggie in der Karibik. Sie sind gerade am Strand. Und dann kommt Atmosphäre. So, ne? Also wird nicht mal gesagt, so, ah, sie haben Ferien, der Onkel hat sie eingeladen, sie haben sich so lange nicht gesehen. Einfach so, Strand, los geht's. Und das ist typisch für die Reihe. Und ehrlich gesagt, also, mein Gott, wir mussten ja früher, uns haben ja die Eltern noch die Karl-May-Bücher reingereicht. Also, finde ich schon sehr dankbar. Also, wäre sehr zeitgeistig vielleicht auch wieder für die Generation YouTube hier, dieses Format.
Ja, wie YouTube Short, also verhält es sich.
Ja, also das fand ich gut. Ich hatte aber trotzdem, ich habe es jetzt gestern zum dritten Mal gehört und da habe ich dann die Handlung endlich mal verstanden. Ich hatte wirklich ein bisschen Schwierigkeiten.
Ach Felix, was ist los mit dir?
Ja, ich glaube, es liegt mittlerweile, weil ich das so häufig jetzt sage, vielleicht gar nicht so sehr den Hörspielen, die wir besprechen. Vielleicht sollte ich mir da anderweitig mal ein bisschen Gedanken machen. Aber ich erwähne es trotzdem.
Ja, wir machen demnächst die drei Fragezeichen Kids oder irgendwas, wo so die Teletubbies, wo man wirklich das Gefühl hat, das können wir noch verstoffwechseln.
Ansonsten, es gab so ein paar Sachen, die mich gefreut haben, weil das Hörspiel ist jetzt auch nicht, hat jetzt keine Längen, ne? Also die sind irgendwie so 40 Minuten oder sogar ein bisschen weniger. Das ist wirklich so klassische Kinderhörspiellänge und trotzdem sind so ein paar Sachen drin, die so helfen, Szenen ein bisschen aufzuladen, ein bisschen interessanter zu machen. Ich fand zum Beispiel der Besuch bei der Oma, wo die Kinder reinkommen und dann streitet die Oma sich gerade mit ihrem Untermieter, was ich auch so ein geiles historisches Ding finde, so der alleinstehende Mann, der ein Zimmer gemietet hat bei einer Frau, das finde ich auch so wahnsinnig lustig. Und dann lösen sie da so einen Mini-Fall. Der Mieter wird beschuldigt, dass er die Goldfische nicht richtig gefüttert hätte in Abwesenheit der Oma. Hat er aber gemacht, behauptet er. Dann sagt sie aber, warum fehlen denn dann zwei? Die haben sie auch bestimmt sterben lassen und runtergespült. Und dann sieht der, ich glaube, es ist Patrick, weiß ich nicht mehr, dass die Katze eine nasse Pfote hat.
Sieh dir doch mal Morles rechte Pfote an. Sie ist ganz nass.
Morle, das gibt's doch nicht. Ja. Du ungezogenes Tier, wie kannst du es wagen, dich aus dem Goldfischglas zu bedienen? Dafür setze ich dich auf Diät.
Sehen Sie, da haben Sie den wahren Übeltäter.
Das ist eigentlich gar nicht wichtig für die Handlung, aber es macht die Szene so ein bisschen interessanter. Das hat mir gut gefallen.
Ja, ich habe es ja vorhin gesagt, das ist der sogenannte B-Plot, der hier eingeführt wird. Da erlernen wir eben diesen Untermieter kennen über die Geschichte mit den Goldfischen und der wird dann nachher noch wichtig, weil er für die Auflösung von dem Fall im Vergnügungspark eine Rolle spielt. Also es ist sehr verkürzt, dieser B-Plot. Normalerweise ist das etwas verschachtelter, aber wir haben ja beim Tiger-Team nicht so viel Zeit, du hast es ja eben auch erwähnt. Dazu habe ich noch einiges zu sagen, aber ich möchte erstmal anfangen mit, die Katze hat noch eine nasse Pfote. Also das ist ja auch ein bisschen convenient, dass wie lange ist denn eine Pfote von der Katze noch nass? Diese Oma war für mehrere Tage weg und da hat die Katze ihre Goldfische gefressen, aber das muss ja dann relativ zeitnah gewesen sein. Du hast ja eine eigene Katze besessen, James. Wir haben in der letzten Folge Ausnahme der Rose über Garfield gesprochen. Und da habe ich dann wieder so ganz lapidar darauf verwiesen, dass du ja mal diese Katze hattest. Und dann hast du ja so ein richtig herzzerreißendes Posting gemacht. Also das fand ich wirklich ganz toll. Ich hatte deine Katze auch immer verwechselt. Und zwar hatte ich mal einen früheren Mitbewohner, der hatte eine Katze, die hieß Alfred. Und die war so riesig, die fand ich furchtbar. Die habe ich immer Kalbfred genannt und ich hatte so im Nachhinein gedacht, so, ach, das war ja die Katze von Felix, aber das stimmt nicht. Du hast ja deine Katze dann in dem Posting abgebildet, James, und es ist ja ganz niedlich, so ein ganz kleines Kätzchen gewesen und dann hast du gesagt, dass ihr die an der Autobahnraststätte aufgenommen habt, also wo Tiere ja mitunter auch ausgesetzt werden. Das ist ja eine ganz grausame Erzählung, die es immer noch wahrscheinlich gibt und da möchte ich mich noch mal entschuldigen bei dir und James, dass ich da immer gedacht habe, ja, der Felix mit seinem riesigen Kalbfred, also das war ja alles ganz anders.
Ja, aber auch Kalbfred war ja mal ein kleines Kätzchen, das darfst du nicht vergessen.
Ja, nichts gegen große, riesige Katzen, aber irgendwie hat mich das dann doch berührt, dass du da mal da die Geschichte erzählt hast. Habt ihr die wirklich an der Autobahn, also die wurde ausgesetzt und ihr habt die zufällig bekommen da? Das klingt wie Märchen.
Wir sind in den Herbstferien ins Allgäu gefahren, wo wir öfter mal auf einem Bauernhof, in einer Ferienwohnung auf einem Bauernhof Urlaub gemacht haben. Und da sind wir auf halber Strecke angehalten und da stand diese Katze. Und dann war da sonst niemand und dann haben wir die mitgenommen. Mein Vater, der wenig Ahnung von Tieren zu haben schien, hat gesagt, kein Problem, der Bauer hat Mäuse, der braucht, kann jede Katze, die wir ihm bringen, kann der gut gebrauchen. Sehr witzig im Nachhinein. Das Witzige ist, wir wollten zu der Zeit eine Katze haben, haben keine bekommen. Auf jeden Fall fahren wir dann zu dem Bauernhof, mein Vater so richtig gönnerhaft, der Städter, hier, Herr Bauer, eine neue Katze für Sie, ja, meinte der Bauer so nach dem Motto, ja, können Sie gerne hier lassen, die ist morgen tot. Wie, was, warum? Ja, weil die anderen Katzen die umbringen werden.
Was?
Ja, weil der halt nicht dazugehört. So, das ist ja wie beim Wolfsrudel. Ne? Die war ja total schutzbedürftig, da hätte sich ja, die war wenige Tage alt. Ne?
Ach so.
Du kannst ja nicht einfach eine Katze da absetzen und dann denken, irgendeine andere Katze kommt und macht dann was nochmal? Nein. Und dann
die spielen dann zusammen.
Ja, genau. Zähneknirschend haben wir die dann mit nach Hause genommen. Da den Urlaub durchgefüttert, das weiß ich noch. Und dann mit nach Hause genommen. So war das. Oh, naja.
Das ist aber wirklich süß, Felix. Also.
Zurück zu deinem Problem. Eine Welt, in der eine Katze die Pfote ins Aquarium steckt, um Goldfische zu angeln. Um es dann Tage später noch einmal zu tun, da kannst du dir gar nicht vorstellen. Verstehst du, die ist da in der Wohnung, diese Katze, und dann macht die das halt jeden Tag, versucht jeden Tag Fisch zu fangen. Und da hatte sie es gerade wieder versucht, weil ja angeblich noch irgendwelche Fische übrig sind. Mhm. Und deswegen hat sie eine nasse Pfote. Natürlich hat die nicht 5 Tage lang eine nasse Pfote.
Ja, das muss doch die Großmutter merken, wenn die ganze Zeit die Katze in dem Aquarium angelt. Das war ihr ja völlig neu, als das Kind ihr das gesagt hat.
Ja. Also wenn Thomas Brezina deine Freundschaftsanfrage annimmt, frag ihn das bitte, was er sich eigentlich dabei gedacht hat.
Ich breche hier meine Freundschaftsanfrage hier mal ab, wenn ich diese Szene mir nochmal durchlese. Also mir gefällt auch natürlich das Motiv Vermieter mit vielen Untermietern. Sie hat nämlich mehrere Untermieter. Und dann kann die Vermieterin einen vor die Tür setzen. Achtung, weil man angeblich ihre Fische nicht gefüttert hat. Da denkt man doch sofort an dieser Stelle des Hörspiels sofort enteignen. Also gerade wegen diesem urbanen Feudalismus, dass irgendwie so Hausbesitzer, also das Grundbesitz, diese Schere, arm und reich, klafft so auseinander. Die einen haben Grundbesitz, die anderen eben nicht. Und das hat mich schon sehr gestört, dass diese Großmutter nicht auch dafür mal zur Rechenschaft gezogen wird von dem Plot, dass sie da über diesen Mann so herrscht.
Aber andererseits ist es unfreiwillig auch ein ziemliches Zeitgeistmotiv, weil die Wohnungslage ist ja weiter angespannt und das Phänomen, dass gerade Rentner oftmals auch alleinstehend in riesigen Immobilien leben, die sie überhaupt nicht brauchen und auch gar nicht mehr bewirtschaften oder reinigen können oder sonst was und sich dann da irgendwelche jüngeren Leute reinholen und man dann quasi so eine Art Wohngemeinschaft bildet, wo man dann vielleicht im Gegenzug ein bisschen Hilfe im Haushalt bekommt, das ist ja jetzt nicht ungewöhnlich, das macht ja schon Sinn.
Ja, dass mal Leute in riesigen Immobilien wohnen und sich dann Hausangestellte quasi, weil die auf dem Wohnungsmarkt nichts haben, also Mieter zu Hausangestellten machen, das gefällt dir, Felix?
Nee, aber dass Leute mit zu großen Wohnungen ihre Wohnungen öffnen, wenn sie sie schon nicht verkaufen wollen.
Da könnte die Enteignung greifen, aber man müsste die Linke wählen, wenn da nicht dieser ganze antisemitische Rattenschwanz immer so dranhängen würde. Aber wer sich dafür einsetzt, der hat meine Loyalität.
Okay. Dann hatte dich ja noch was gestört an der Gesellschaft. Ich meine an diesem Hörspiel. Sag doch mal.
Ja, genau. Es gibt am Anfang eine Szene, da findet das Tiger-Team eine Pistole, die möglicherweise zu dem Reiter ohne Gesicht gehört. Und sie stellen fest, es ist eine Spielzeugpistole. Und dann ist dieser, plötzlich taucht dieser Reiter wieder auf, weil er unbedingt diese Spielzeugpistole wiederhaben möchte. Da frage ich mich als aufmerksamer Zuhörer, was soll das denn? Warum muss der denn diese Spielzeugpistole den Kindern wieder entreißen? Und zwar in einer dramatischen Szene.
Der Reiter gab ihnen mit einer Geste zu verstehen, dass sie sich umdrehen sollten. Kaum hatten ihm die drei den Rücken zugewandt, kam der Cowboy näher und entriss Patrick den Revolver. Dann trat er einige Schritte zurück und schwang ein Lasso und fing die drei Tiger mit der Schlinge ein.
Warum will er diese Pistole? Du kennst dich doch aus beim Team.
Ich weiß nicht, vielleicht wegen Fingerabdrücken. Aber also wenn das deswegen wäre, dann weiß er nicht, dass die Kids sehr viele technische Hilfsmittel gerne nutzen, aber mit Fingerabdrücken nicht viel anfangen können, denn als später ihre Zentrale verwüstet wird, nehmen sie auch keine Fingerabdrücke. Obwohl sogar erwähnt wird, da ist ein ganzer Handabdruck irgendwo drauf. Das passiert nicht, aber das weiß er vielleicht nicht.
Das ist ja auch lustig, wenn man sich vorstellt, dass man ja heutzutage mit einer Wimper oder eben einem halben Fingerabdruck überführt werden kann. Und hier wird mit der richtig der flachen Hand nochmal irgendwo gegengehauen und es bleibt ein Abdruck da. Ja, das ist ein bisschen hemdsärmlich. Aber apropos eingefangen werden mit einem Lasso, Felix. Ich denke, unsere HörerInnen interessiert sicherlich, wie ist denn dein Take zu Bondage?
Okay, alles klar. Wenig ausgeprägt. Ich kenne mich auch in der Psychologie von Bondage nicht aus. Ich weiß nicht genau, woher dieses Eingetaktsein da so, wo das herrührt. Aber das kann ja unter Umständen sowas Geborgenes dann meinen. Ich kenne das nur von Bettdecken. Mhm. Also ich will nicht gerne festgebunden werden, aber ich mach ja gerne... Ich schlafe ja gerne wie in einem Sarkophag, wird mir nachgesagt. Also ich klappe immer die Decke um und so meine Füße können ich oder aus der Decke rausgucken. So, ne? So schlafsackmäßig. Sowas mag ich schon und dann mag ich auch diese Begrenzung daran. Aber das führt jetzt nicht so weit, dass ich Lust auf Bondage hätte, so wie du ja scheinbar.
Ja, dich nennen wir ja gerne die flüsternde Mumie, weil du da immer so liegst.
Raorkon, Ezeret. Ja.
Ich hab mal ein Foto gemacht, als wir zusammen bei dem Melt-Festival waren. Da warst du auch so eingekeilt in deinem Bett und es war ganz lustig. Du hattest, glaube ich, auch noch was in das Gesicht gelegt. Also du sahst aus wie so eine, wie diese Lenin, der aufgebahrte Lenin im Kreml oder wo der ist.
Ich dachte jetzt auf dem Dancefloor hätte ich so gelegen. Okay.
Nee, also schon im Hotelzimmer. Okay. Wir haben uns ja früher immer ein Hotelzimmer noch geteilt. Also wenn wir das heute wieder machen würden, würde ich sagen, ach komm Felix, wir fesseln uns mal gegenseitig und gucken, was das mit uns macht. Ne, einfach so ergebnisoffen.
Nee, heute würden wir Einzelzimmer nehmen.
Ja, also wegen mir nicht. Felix.
Ich hab's eben schon erwähnt, die Kids haben eine Zentrale und sie nennen sie auch Zentrale. Das Interessante ist, die ist über einem China-Restaurant. Und da muss man sagen, das ist auch einfach schön. Sowohl, dass diese Lokismen hier nicht Verwendung fanden, dass irgendeiner dick ist, wie Klößchen oder Justus. Dennoch ertappt man sich dabei, sich vorzustellen, was wäre eigentlich gewesen, wenn die Zentrale der drei Fragezeichen oder das Adlernest über einem China-Restaurant gewesen wären. Wäre ja so comic-mäßig in dieser Erzählwelt eine Menge los gewesen, auf jeden Fall. Wo ist denn Justus? Ja, der ist wieder unten am Buffet.
Ah, ach so, meinst so, du das? Ja, also ich möchte nochmal alle, die aufgepasst haben hier bei diesem Podcast. Ich habe erwähnt, dass sie eine Zentrale haben und dann bist du erst so mühsam drauf eingestiegen. Also diese Props, wenn es darum geht, gebühren mir. Ich habe das zuerst eingebracht. Und aha. Ja, also mir ist das auch wieder so ein bisschen zu sehr Blaupause, dass man da so da wieder sowas ansteuern muss als Zentrale wie der Schrottplatz. Aber mich hat es natürlich erinnert, Felix, an King of Queens, eine der späteren Folgen. Da nimmt sich Doug Heffernan ein Zimmer über einem China-Restaurant und wird da auch noch der Bote, trägt dann das auch aus, kann überraschend dann auch noch Chinesisch und hat da so ein Man-Cave dann erstmal, wo er mit, da haben sie eine Dartscheibe und da werfen sie mit Salamischeiben drauf. Und daran musste ich denken, wenn man seine Zentrale über einem China-Restaurant hat.
Ja, stimmt. Lang nicht mehr gesehen.
Ja, du weißt ja auch, dass wir von dem Sprecher von Doug Heffernan einmal einen Gruß an dich bekommen haben.
Felix! Machst du noch immer diesen komischen Hörspiel-Podcast Ausnahme der Rose? Ja? Naja, was soll's. Ist ja dein Leben.
Alles hängt hier mit allem zusammen.
Oder unsere Welt ist so klein, dass es sich so anfühlt, weil wir immer nur dieselben drei Sachen denken und machen, weißt du? Drumherum eine riesige Welt voller Referenzen, Kulturprodukten, Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und wir kriegen nichts davon mit, wir raffen es gar nicht. Alles wird so runtergebrochen auf die eigene kleine Welt.
Das stimmt auf jeden Fall. Also schlimm, dass du es sagst, aber ich fürchte, genau so ist es.
Man fragt sich so ein bisschen, wer ist denn jetzt der Reiter ohne Gesicht? Und am Schluss kommt es auch raus. Hier aber ein bisschen verschenkt, muss man sagen. Also wenn ich eine Kritik habe an dieser Serie, dann wie schlecht das gemacht ist. Und zwar gibt es einen Anrufer, das ist dann eben der Reiter ohne Gesicht. Der wird mehrfach belauscht, man hört ihn auch. Und der verstellt halt so schlecht seine Stimme, dass du sofort weißt, ah ja, das ist halt die Figur XY. Ne? Doorman ist es am Ende, oder Doorman heißt er, glaube ich, kein Amerikaner. Gesprochen von Wolfgang Dräger und das ist richtig verschenkt, oder?
Ja, das macht gar keinen Sinn. Also sie haben ja diese super technische Apparatur, dass sie mithören können. Also das klingt wie in so einer Telegram-Gruppe, dass man die Handystrahlen oder die Telefonstrahlen ableiten kann. Und so hören sie ein Gespräch mit, schon im ersten Drittel des Hörspiels, dass jemand erpresst wird, dass er offensichtlich den Reiter ohne Gesicht machen muss. Und das vergessen sie aber dann sofort wieder. Und natürlich, wie du schon gesagt hast, hört man auch an der Stimme, wer es ist. Also man wundert sich die ganze Zeit, warum man dieses Whodunit noch mitgehen soll, weil es eigentlich schon aufgelöst ist. Der einzige Plot-Twist, der noch kommt, ist, wenn der Typ mit der Katzenpfote dann noch irgendwie nochmal eingepreist wird in die Geschichte hinten. Aber der ist nur so eine Ergänzung. Eigentlich sind alle anderen Sachen schon längst klar. Also das ist nicht so gut gemacht.
Und da möchte ich schon nochmal sagen, es tut mir leid, wenn ich schon wieder auf das Thema komme, ich möchte es auch mal ganz kurz einspielen. Also wir hören jetzt hier mal Wolfgang Dräger, wie er seine Stimme verstellt.
Ein Druck auf den Knopf hier und los geht's. Seid leise.
Nein, ich sage niemandem etwas.
Kein Wort, sonst verschicke ich die Fotos. Sie zeigen, wie Sie damals ein Pferd verkauft haben.
Ja, und es ist dann halt nicht ganz so überzeugend, auch weil man kurz danach wirklich, weiß ich nicht, 30 Sekunden, eine Minute, hört man quasi den mit Klarnamen in unverstellter Stimme und es klingt fast genauso. Das ist schon schwierig, auch als Kind. Und das ist mir schon mal anders begegnet. Vielleicht war ich da ein sehr kleines Kind und deswegen hat es funktioniert. Aber für mich immer noch der geilste Relief oder die geilste Whodunit-Auflösung, wo jemand seine Stimme die ganze Zeit verstellt hat, ist für mich immer noch Java Jim im Phantomsee. Hören wir hier mal, wie es umbricht.
Das könnt ihr mir niemals beweisen.
Rory, sieh doch mal im Wagen nach, ob der Schatz drin ist.
Das kommt überhaupt nicht in Frage.
Da hat wirklich damals Gottfried Kramer halt so unterschiedliche Figuren angelegt. Also hier Professor Schei war ja quasi seine Alltagsfigur, wer es noch kennt, so ganz distinguiert und so mit so einer hohen Stimme. Und dann dieser total böse Java Jim. Und ich hab's wirklich, ich weiß es noch, ich habe es beim ersten Mal hören überhaupt nicht erwartet. Ich habe das nicht gerafft, dass das die gleiche Stimme ist. Und ich habe mich, Achtung, bei der Auflösung eingeschissen vor Angst. Das macht ganz viel mit mir, wenn ich diese Stelle höre, weil ich als Kind dachte so, oh Gott, das ist Java Jim, das gibt's doch nicht. Und das ist natürlich toll, wenn sowas klappt.
Wow, es klingt toll, wenn du das nochmal nacherzählst, was du da erlebt hast. Auch mit dem Stuhl, also. Aber ich finde, es wäre ja auch ganz einfach zu lösen gewesen, indem man das technisch macht, indem man dann halt so eine Phantomstimme, ne, so einen Verzerrer da drauflegt und sich dann natürlich, dann ist ja klar, auch was ist die Anweisung an den Hörer, die Hörerin, wir müssen rausfinden, zu wem diese Stimme gehört. Aber stattdessen hören wir die Stimme und in der nächsten Szene wissen wir sie, ach so, der ist es, fertig. Mhm. Und es hat dann eben aber auch keine Folgen, dass deshalb dann erstmal der Typ überführt wird, sondern wir leben mit diesem Wissen und gehen dann diese ganzen anderen total bemühten Punkte ab. So, oh, wir haben gesehen, das Profil von seiner Sohle ist genauso wie die Hinterlassenschaften in unserer Zentrale und solche Umwege kriegen wir geschildert, obwohl wir ja schon gehört haben mit der Bande, wer es war. Also das ist ja schon, also Thomas Brezina, kein Wunder, dass du dich immer noch fragst, ob du es drauf hast. Nein.
Okay, die Freundschaftsanfrage ist zurückgezogen, offenbar. also Kurzfassung von dem, was du gesagt hast, ist ja, wenn der Leser klüger ist als die ermittelnden Detektive, das ist natürlich das Ende von jedem Krimi. Also das geht gar nicht so.
Ja, die Kinder sollen sich doch einscheißen vor den Endgeräten. Und doch so geht das doch nicht.
Genau, schönes Trauma mit sich rumschleppen.
Es gibt doch, es gibt auch, wenn ich das noch sagen darf, so ein sogenanntes Scooby-Doo-Plotting. Ne? Eine andere Referenz, die ich noch habe, die Zeichentrickserie Scooby-Doo. Kennst du die, Felix?
Selbstverständlich. Die Hörenden kennen es natürlich nur noch als diesen Realfilm, wo sie nicht wissen, was jemals die Vorlage gewesen sein soll. Aber wir sind so alt, wir kennen noch die Zeichentrickserie, ja. Und welchen Aspekt meinst du jetzt?
Genau, und so ein Aspekt, der wird auch, Achtung, auch eine alte Referenz in dem Film Wayne's World karikiert. Und zwar ist es immer so, dass bei Scooby-Doo, geht es auch immer um übernatürliche Phänomene, die sich dann total real auflösen. Zum Schluss bekommt ein Monster, was irgendwen heimsucht, die Maske vom Gesicht gerissen. Und ja. Aber dadurch, dass es sich eigentlich alles die Geschichte auf dieses Monster und auf die Bande konzentriert, auf Scooby-Doo und seine Freunde, ist es so, dass natürlich niemand da entlarvt werden kann. Deshalb gibt es immer so eine kurze Szene bei Scooby-Doo, wo es dann heißt so, ach, das ist der Besitzer des verlassenen Zoos, an dem fahren wir kurz vorbei, hallo. Und das ist dann die Figur, die er dann zum Schluss dasteht, wenn die Maske gelüftet wird. Und genauso ist es ja auch hier. Es gibt diesen kurzen B-Plot, wo die Vermieterin da ihren Untermieter rausschmeißen will wegen der nassen Pfote der Katze. Und die Figur ist es dann, die zu der Auflösung des Falles beiträgt, weil sie nochmal irgendwas anderes im Schilde führte. Es geht um den Raub von einem Geldtransporter.
Sehr schön erklärt. Wer Scooby-Doo nicht kennt, ihr kennt ihn dann doch, nämlich genau durch das von dir eben beschriebene Bild, das auch zum Meme geworden ist, zu Recht, weil es halt immer auftaucht. Ja. Let's see who you really are, ist, glaube ich, dann, und dann reißt dann sie, wie heißt sie nochmal, das Mädchen?
Daphne.
Die Frau, reißt dann die Maske runter. So, genau. Nee, ist schön zusammengefasst.
Ach ja, danke, Felix.
Wir haben es eben schon angesprochen, das eine Kind hat diese Tasche dabei und hat dann immer ganz wunderliche Sachen drin. Auch hier, wir können die Stelle einfach mal hören. Du hast es schon angedeutet, da werden Mobilfunkgespräche abgehört. Ist ja schon mal geil, dass da ein Handy benutzt wird. Das war ja so gerade die Zeit, wo es aufkam. Und die Kids stehen dann halt irgendwie 15 Meter weg und können das dann aber einfach, können quasi das Handysignal anzapfen. Wir hören mal hier kurz die technische Herleitung.
Was holst du denn da aus deiner Spezialtasche, Luke?
Mit diesem Gerät hier können wir die Funkwellen des Handys umleiten. Ein Druck auf den Knopf hier und los geht's. Seid leise.
BKA würde sich die Finger nachlecken, wahrscheinlich. Also auch so, dass man sich da gar nicht erst technisch reinhacken muss, sondern dass du es einfach auslesen kannst on the fly. Halte ich für ein sehr praktisches polizeiliches Tool. Gibt's, glaube ich, nicht, oder?
Ja, deshalb trage ich diesen Aluhut, Felix, damit mir das nicht passiert.
Ja.
Aber ne, man lacht da jetzt drüber, dass das so einfach funktionieren soll. Und aber vorher, wenn du dich erinnerst, beim Feedback habe ich ja auch gesagt, da bekommt jemand, weil wir über Garfield gesprochen haben, plötzlich eine Figur zum Kaufen als Werbung eingespielt, weil ja einfach Meta die ganzen Korrespondenzen, die man führt, mitliest und guckt, wie sie die monetarisieren können, indem sie Werbung schalten. Also im Endeffekt greift es das alles nur so vorweg, dass wir gar nicht mehr, dass wir natürlich unsere Sachen da irgendwo in den Äther blasen und dann gehören sie uns nicht mehr und die Leute benutzen sie zu unseren Ungunsten mitunter. Wie auch hier, die Person dann Pech hat, dass abgehört wird, dass er der Täter ist. Zum Glück sind sie so fair und benutzen das nicht, wie wir ja schon herausgestellt haben.
Mhm. Absolut.
Wahrscheinlich, weil sie wussten, dass das dann nicht durchgeht. Das ist ja immer bei Krimis dann so. Ja, wenn man illegal abgehört wurde, dann darf das nicht in der Gerichtsverhandlung verwendet werden, die Information.
Vielleicht hat Biggie auch die ganze Zeit schon Wolfgang Dräger beim ersten Mal schon erkannt und hat aber geschwiegen, weil sie wusste, ich ist zu früh jetzt.
Ja, ich will noch ein bisschen Spaß haben.
Ich kann unmöglich jetzt schon nach 10 Minuten fertig sein hier. Ansonsten, auch das haben wir schon angerissen jetzt, die Atmosphäre, das ist wirklich schön. Ich verstehe auch, ich verstehe das als Buch, dieses Motiv, ne, dass man so eine Westernstadt hat und so weiter. Und als Hörspiel generell Vergnügungspark, das ist immer total dankbar. Du hast eben schon gesagt, am meisten erinnert es dich an unser Hörspiel. Gut, mir ist das nicht in Sinn gekommen, ehrlich gesagt, sondern viele andere Hörspiele. Aber was sind denn so deine Lieblings-Vergnügungspark-Hörspiele?
Ja, also ich mag gerne die schwarze Katze von, Achtung, die drei Fragezeichen. Ich mag Achterbahn ins Jenseits von John Sinclair. Auch eine ganz frühe Folge, wo es wirklich sehr gut, sehr atmosphärisch gemacht ist. Was ich nicht mag, ist, sorry, TKKG, die Folge 156, hart beschissen, die heißt Erpresser fahren Achterbahn. Da fährt auch der Plot Achterbahn, kann ich verraten.
Sehr gut.
Und bei dir?
Ja, ich musste denken an Jagd nach den Millionendieben. Da sind sie jetzt auf einem Rummel. Ne? Das ist was anderes, mir schon klar. Aber so generell diese Atmosphäre, da kommen dann ja auch im Hintergrund immer diese Schreie, die wir auch schon mal eingespielt haben. Wenn jemand auf der Achterbahn fährt, also selbst wenn keine Achterbahn erwähnt wird, ist eine da. Das hört man ja sau oft bei Europa. Und natürlich gefällt mir sehr gut, weil eben auch schon erwähnt, natürlich die Wildweststadt im Phantomsee. Das ist ja nur eine kurze Szene. Aber ist natürlich ja auch so eine Geisterstadt und sie denken ja, es ist eine Geisterstadt, aber in Wahrheit ist es eine Wildweststadt, in dem Sinne, dass sie wiederbelebt ist mit irgendwelchen Automaten und für Touristen ausgebaut. Und das wissen die drei Fragezeichen ja nicht. Deswegen, Achtung, scheißen sie sich ja so ein. Auf jeden Fall, das gefällt mir gut und dann auch, keine Ahnung, bei 5 Freunde, dann kommt ja auch immer dann der Rummel, das sind ja so diese ganz rassistischen Folgen, wenn dann ich muss mir wirklich Mühe geben, dass ich nicht das Originalwort verwende, nicht weil es mir so gefällt, sondern weil es da halt immer in den Folgen genannt wird, wenn das fahrende Volk kommt, du weißt schon, wo dann der Löwendompteur oder sonst was ist dann wieder der Täter, zum Beispiel Zauberer Wu ist das, glaube ich, das gibt es dann auch immer so eine Atmosphäre, wenn dann da so Buden sind und sowas. Das ist generell einfach toll. Du hast immer Menschenmengen, hast so eine Akustik, irgendwelches Geklingel im Hintergrund und so. Das ist immer, finde ich, ja, da ist man schnell in der Szene drin auf jeden Fall.
Ja, sowas möchte man ja auch haben bei einem Hörspiel, so eine Kulisse. Weißt du, du möchtest ja nicht einfach nur so ein Kammerspiel, wo die Leute sich da ihren Fall dauernd erzählen, sondern du möchtest irgendwie so ein bisschen reingezogen werden und Vergnügungspark ist ja einfach aufgeladen. Ne, man hat es sehr visuell vor Augen, ne? Kino für die Ohren und es ist natürlich auch etwas, was im Sound sogar wieder zu erkennen ist. Also deshalb wundert es mich auch nicht, dass das gerne benutzt wird.
Hier gibt es eine richtig, richtig geile Stelle, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, wo du sofort merkst, Moment mal, das ist jetzt nicht mehr Hörspiel, das ist akustischer Naturalismus und zwar gibt es plötzlich, davor gab es aber auch schon Stellen und so akustische, ich sag mal so random Geräusche von den ganzen Senkelbändern da bei Europa, das klassische Hintergrundgeräusch. Und dann kommt plötzlich eine Stelle, wo man eine Ansagerin hört, in so einem norddeutschen Dialekt, auch gar, also sinnentfremdet auch von dem, worum es hier geht. Also es geht gar nicht um Westernstadt, sondern irgendwas anderes. Und da denke ich doch, da ist doch irgendwie André Mininger mit dem Tonband abends auf St. Pauli unterwegs gewesen, als der Rummel in der Stadt war. Kann das sein? Wir hören mal eben rein.
Wer zu Hause nichts zu lachen hat, hier können Sie lachen. Lachen am laufenden Band, lachen am Ende.
Zwei Tage später, am Sonntag.
Das schon super funny, oder?
Ja, absolut. Allerdings ist es so gut, Felix, finde ich, dass es den Rest dann auch wieder ein bisschen schlechter dastehen lässt. Also zum Beispiel ist es ja so, sie steigen irgendwann auch, ich glaube sogar mehrfach, auf Pferde und reiten dann los. Und das hörst du gar nicht. Also noch nicht mal eben groß mit den Pferdegeräuschen, sondern aber dass man hört, dass jemand sich körperlich da hochschwingt auf ein Pferd und dann natürlich alles ein bisschen der Atem anders gehen würde. Das hörst du gar nicht. Da wird einfach abgelesen, wie sitzt jetzt auf dem Pferd, eben saß mir noch nicht auf dem Pferd. Es klingt genauso. Und dann hast du natürlich sowas, wo du denkst, so, ach so, sowas kann man eigentlich mit Audio machen. Ein bisschen schade, dass das jetzt nur hier vermutlich recht versehentlich da reingeraten ist.
Ansonsten ist dir ja noch Jugendsprache aufgefallen hier, aber auch nur vereinzelt, oder?
Ah, woher weißt du denn das, Felix? Wir sind wie Tick, Trick und Track. Wir können unsere Sätze vollenden, bevor der andere sie gesagt hat. Genau.
Schwul.
Ich habe nämlich eine schöne...
Was? Schwul. Ah nee, so sollte der Satz gar nicht enden. Okay.
Felix, ich habe hier etwas mitgebracht, da sagt Biggie etwas, was ich für Jugendsprache halte, die es nicht gibt. Da bin ich ja immer sehr begeistert, wenn sowas kommt. Natürlich möchte man, ne, du möchtest so eine Figurensprache haben, wenn du junge Leute darstellst oder auch quasi Kinder auf der Schwelle zur Pubertät und du hast aber gar keine Ahnung. Ne? Thomas Brezina schreibt jeden Tag 3 Bücher und kann sich nicht darum kümmern, wie die Leute wirklich reden und muss sich dann vielleicht was ausdenken. Und zwar das hier.
Leute, sobald wir unsere Frühlingsrollen aufgemuffelt haben, müssen wir mit Herrn Dormann sprechen.
Aufgemuffelt statt aufgegessen. Also, kennst du das oder kannst du das irgendwie zuordnen? Wurde das jemals gesagt?
Nein. Aber das ist egal, weil Jugendsprache, die Jugendsprache gibt's ja nicht. Da scheitern ja alle dran. Und deswegen sollte man auch nicht so denken. Weißt du, Jugendsprache, es gibt ja dieses Modell, ja. Ich habe das mal an der Uni was gelernt. Und da gab es zumindest eine Theorie bei Jugendsprache, das Phänomen der Bricolage. Also, dass quasi Jugendsprache so eine amorphe Masse ist, wo popkulturelle Sachen und sonst wie sich zusammensetzen zu ausdrücken, die natürlich lokal extrem unterschiedlich sind. Das kann sein, dass an einer Schule Leute aufgemuffelt sagen und ein Dorf weiter schon nicht mehr, weil das da irgendeiner ständig verwendet hat und sich durchgesetzt hat. Mhm. Deswegen will ich nicht ausschließen, dass in der Wiener Vorstadt damals aufgemuffelt gesagt wurde. Verstehst du? Aber das ist natürlich wäre dann auch ein Anlass, sowas vielleicht nicht zu verwenden, wenn man das Wissen hat, dass es vielleicht woanders nicht verstanden wird. Wobei man es ja schon versteht.
Ja, also ich finde, ich dachte, du willst auf was anderes hinaus, dass dadurch, dass man Jugendsprache ja sowieso nicht greifen kann, dass sie in 10 Jahren völlig veraltet
ist, ja.
Dann kann man eigentlich auch quasi Jugendsprache erfinden in Fiktion. Das fände ich natürlich eigentlich eine ganz interessante Möglichkeit, dass man eigentlich eh nur scheitern kann, wenn man da authentisch was abbilden möchte, dann kann man es auch sich selber ausdenken. Sie sagt zum Schluss auch, ich brauche erstmal einen Schokoriegel, ne, weil sie hat ja bei dem Losverfahren hat sie ja die Qualitäten von Klößchen auch bekommen, Biggie. Und ich finde, das klingt so, als würde sie sagen, ich brauche erstmal einen Schnaps. Also als ich den Satz hörte, dachte ich so, geil, das sagt die jetzt und war etwas enttäuscht, dass es Schokoriegel war. Mhm. So, oh Gott, ich brauche jetzt erstmal einen Schokoriegel.
Sagt mehr über dich aus als über Biggie.
Also sowas, Felix. Ich habe auch ein bisschen Jugendsprache wieder letztens aufgeschnappt. Ich habe mit einem
jungen
Mann gesprochen. Ja, da war eine Freundin von uns, hat mir ihren Sohn hingehalten und dann wusste ich nicht, was ich mit ihm reden wollte. Und dann habe ich ihn nach Jugendsprache gefragt. Und er hat mir so ein tolles Wort gesagt. Schere, sagen wir jungen Leute jetzt immer.
Zu was?
Kennst du das?
Nee, zu was?
Ich heb die Schere. Das bedeutet etwas zugeben. Mhm. Also du sagst dann so mitten im Satz irgendwas, so Schere. Fand ich einen ganz interessanten Verweis, kannte ich noch nicht. Mhm. Habe ich dann aber mal gegoogelt und im Gegensatz zu aufgemuffelt ist es tatsächlich etwas, was existiert.
Naja. Sprechermäßig, überhaupt bei diesem ganzen Tiger-Team-Universum, das ist der Wahnsinn, ich habe es hier irgendwo mitgeschrieben, wie viele bekannte Sprecher da mitmachen. Wahnsinn. Andreas Fröhlich in Folge 1 schon. Ich glaube, die erste Stimme in der ganzen Serie ist schon Andreas Fröhlich. Douglas Welbert, Ralf Richter, Marianne Kehlau, alle der Familie Dräger. Der Autor selber, Thomas Brezina, spricht in einer Folge mit. Reinhild Schneider, ich lache, Manu Lubowski, Andreas von der Meben und sogar Hans Petsch taucht hier in Folge 19, das ist circa anderthalb Jahre vor seinem Tod, taucht er hier nochmal auf als Sprecher. Also hier ist eine Menge los und in dieser Folge möchte ich besonders hervorheben, dass hier eine Sache passiert, gerade für TKKG-Fans was ganz Besonderes. Ziemlicher Mindfuck, möchte ich sagen. Hört mal rein.
Schnappen Sie sich den Kerl im Chamäleonanzug.
Leisten Sie keinen Widerstand, Sie sind verhaftet.
Diese verdammten Kinder.
Linus, kann es sein, dass Tim aka Tarzan hier Kommissar Glockner verhaften muss?
Das ist wirklich Wahnsinn. Da hätten wir Sascha Dräger mal zu befragen können. Er hätte sich garantiert nicht mehr erinnert.
Ja.
Aber ja, das ist ein Apropos für uns Fans. Also man muss ja gar nicht so deep drin sein, um das als ein schönes Ding zu erkennen.
Ziemliches Highlight. Nicht einspielen, aber erwähnt wissen möchte ich, dass hier Lutz McKenzie mitmacht. Ich glaube auch in mehreren Folgen, weil es die Figur mehrfach gibt als Mr. Wu. Das ist der Besitzer des China-Restaurants unter der Zentrale. Und man hat ihm hier auch um die Jahrtausendwende noch das R als L sprechen lassen, um ihn als Chinesen auszustellen. Schwierig, schwierig.
Ja, an der Stelle kriege ich wirklich ernsthafte Zweifel an unserem Hobby hier. Also wie viele chinesische Figuren musste ich schon hören, in Ausnahme der Rose, die das L dann nicht sprechen, damit man sie markieren kann als Asiate.
Und das R nicht sprechen.
Man denkt, also das R nicht sprechen und das als L dann realisiert wird. Und das ist, finde ich, wirklich wahnsinnig trostlos. Gut, so war das eben, aber warum muss ich mir als erwachsener Mann das immer wieder geben, all diese Beweisführung immer wieder durchlaufen? Finde ich wirklich sehr traurig, dass dieser Hintergrund der Figuren dann immer nur so eine Kulisse ist, so ein Lacher bestenfalls. Also es gab bei den Funkfüchsen gibt es der Unglücksrabe aus Fernost. Da gibt es ein bisschen eine Geschichte auch zu einem asiatischen Mädchen. Aber ansonsten ist es halt immer total stumpf wirklich aus dem Hut gezogen. Also das Einzige, was man noch sagen kann, ist, dass die Gegenwart, die aktuelle, ist ja so hart beschissen, dass man sagt, na gut, ich guck trotzdem hier weiter in die Vergangenheit. Aber eigentlich würde mich sowas auch dazu bringen, zu sagen, so ey Felix, wir müssen uns was anderes suchen. Es ist mir einfach zu bescheuert. Also ich mag zwar Hörspiele, aber ich bin ja nicht bekloppt. Wie viele solcher Szenen muss ich noch hören in meinem Leben? Scheinbar einige. Ich glaube, da warten auch noch welche auf uns, die wir noch nicht wahrgenommen haben. Oder wie ist das für dich? Findest du es ganz lustig?
Ich sag mal so, freut euch auf meine nächste Folge, der grüne Geist. Ja. Nee, ist schwierig. Also wie gesagt, wir müssen jetzt auch, jeder kann sich das vorstellen, wir müssen es auch nicht einspielen. Aber das kann man auch anders machen. Ich meine, da ist irgendwie, hallo, da ist der Mr. Wu, falls das überhaupt ein chinesischer Name sein kann, keine Ahnung, vom China-Restaurant unter unserer Zentrale. Ich weiß nicht, mir reicht es dann auch als Hinweise, dass der möglicherweise selber Chinese ist oder chinesische Vorfahren hat. Also das, und selbst wenn nicht, auch egal. Also, ja, schwierig.
Ja, was sollen wir denn da auch argumentieren? Also es ist ja immer so und wir reden ja mit Kulturprodukten, die schon lange vergangen sind. Zum Glück wird es heute nicht mehr so gemacht. Aber es ist wirklich müßig, dass wir uns dann immer sagen, ja, das hätte man besser machen können. Ja gut, man hat es offensichtlich nicht gemacht und es gehörte zum Inventar. Und wir sind dazu verdammt, wie nach einem Fluch, das immer wieder neu zu erleben hier.
Ansonsten fand ich das einen schönen Ausflug in eine neue Welt. Also ich hörte auch weiter. Wir haben ja auch hier von Tobias alle Hörspiele bekommen. Und wie hat's dir so gefallen?
Also ich finde, ein völlig random neu gemixtes Trio aus den bekannten Zuschreibungen, das hat mich ermüdet. Mir hat die Erzählung in Comicform aber gut gefallen. Ich fand es recht flüssig alles. Ich fand es nicht so gut wie zum Beispiel das Schloss-Trio. Das war auch so ein Dreiergespann, was du uns angebracht hast, was so 10 Jahre früher ist, glaube ich, bei Europa. Ich fand es aber besser. Mir hat jetzt das besser gefallen als viele von den Enid Blyton Serien, die du mir angeschleppt hast, so aus der zweiten, dritten Reihe. Und deshalb würde ich sagen, Tiger-Team nicht schlecht. Mhm. Also da habe ich schon mehr gelitten bei diesem Podcast. Es ist sicherlich jetzt nichts, wo man sagt, so ey, wenn ihr das euch nicht besorgt, dann habt ihr was verpasst. Aber ich finde, es macht Spaß. Und ich finde auch das Buch toll mit dieser Folie. Also alles gut von meiner Seite aus.
Aber du weißt schon, ne, wenn man Enid Blyton einen Kopf abschlägt, wachsen 2 neue nach. Ne? Also ich kann problemlos auch aus der ersten Reihe noch etliche Spezialien hier reinbringen, ne? Wenn die dritte nicht gut genug ist.
Ich fürchte, da kommt noch was, ja.
Ja, dann sind wir ja auch schon am Ende der heutigen Folge und möchten uns jetzt in den Tag verabschieden. Ach nee, Moment mal, da fehlt doch noch was. Kriegst du noch dein Quiz, das ich wieder nicht erwähnt habe?
Hä, ein Quiz? Wir sind doch ein Podcast. Was weißt du, wie wer wird Millionär?
Und am Schluss stellt die Frage, Folge einem anderen so. Und du hast 4 Antwortmöglichkeiten.
Ach ja, ach, das ist ja ganz spannend. Machen wir das immer? Das
nee, ist das erste Mal heute. Erste Mal.
Finde ich wirklich eine gute Idee.
Danke.
Beim letzten Mal habe ich ja sowas Ähnliches versucht und dann hast du die Frage ja schon beantwortet quasi. Also du hast schon zu erkennen gegeben, dass du die Lösung weißt. Mhm. Und dann konnte ich das nicht mehr ändern. Da wurde ich auch, habe ich auch Leserpost bekommen, nee, Hörerpost von Egon Forever. Der war richtig sauer, dass ich mir on the fly nicht eine neue Frage überlegt habe.
Ja.
Was denkt er, wie schnell ich im Kopf bin? Also ich meine, er kennt doch diesen Podcast.
Um dir zu zeigen, dass du einfach dir ein bisschen Mühe geben musst im Leben, habe ich jetzt auf dem gleichen Level, wie ich mich beim letzten Mal vorbereitet hatte, dir die Chance gegeben, die Frage zu beantworten, wenn du dich nur genug vorbereitet hast.
Hä?
Soll ich dir die Frage stellen?
Warum denn auch so aggressiv? Weißt du, wir sind doch auch ein Team. Ne? Wir haben hier jetzt die Geschichte von dem Tiger-Team gehört und du bist so konfrontativ, Felix. Versuch mich doch so ein bisschen durchzuleiten, wie ein guter Showmaster.
Alles klar. Wie geht der Leitspruch des Tiger-Teams in der ungarischen Übersetzung? Nee, das ist nicht deine Frage. So, pass mal auf. Hier, jetzt kommt's. Welches Buch des Tiger-Teams gab es nicht? Ich hatte ja erwähnt, es gibt sehr viel mehr Bücher des Tiger-Teams als Hörspiele. Ich glaube 40 ungefähr.
Oh Mist.
Guckst du jetzt gerade nach?
Ja, in dem Buch sind 21 aufgelistet.
Oh je, dann leg das mal weg. Oh Gott, ich guck mal, Moment mal, ich guck mal in mein Buch rein. Scheiße. Und ich glaube, das bringt dir gar nichts, weil ich die von weiter hinten genommen habe.
Das glaube ich natürlich.
Trottel. Na gut, wir schauen mal. Also, welches Buch des Tiger-Teams gab es nicht? Daran sieht man nämlich, die Titel sind ganz schön unterschiedlich gestaltet auch. Also, gab es nicht. Burg der Falkenritter. Schatzjagd am Biberfluss. Das unheimliche Foto. Oder der Sportstar aus dem Monsterreich.
Oh Gott.
Burg der Falkenritter, Schatzjagd am Biberfluss, das unheimliche Foto, der Sportstar aus dem Monsterreich. Oder Sportstar, wenn du das jetzt norddeutsch ausgesprochen haben willst.
Du hast das so schnell, ich habe das jetzt nicht mitlesen können hier hinten bei dem Buch. Die Krallenhand gibt es, der Albtraumhelikopter gibt es. Da sieht es ja gar nichts von dem, was du jetzt gesagt hast tatsächlich.
Ja. Gut, ne?
Das Mumienauto, Fall 14, warum haben wir das nicht gemacht? Klingt viel unterhaltsamer als unseres. Sag's noch einmal ganz langsam und ich gucke in dein Gesicht und werde es dann einfach daraus ableiten.
Ich bin es leiser, ich verstecke meine Augen hinter dem riesigen Mikrofon.
Ach, sowas.
Burg der Falkenritter.
Ja.
Schatzjagd am Biberfluss.
Ja.
Das unheimliche Foto. Der Sportstar aus dem Monsterreich.
Okay, der Sportstar aus dem Monsterreich, das dürfte es geben. Der Dings, also ist wahrscheinlich eher das Banalste wieder, also einer von den ersten beiden. Dann, ich sag das Erste mit den Karpaten. Oder was war das?
Burg der Falkenritter.
Ja, das meine ich. Was? Das Falkenritter.
Burg der Falkenritter. Richtig ist die Antwort A, Burg der Falkenritter.
Nein.
Ja, toll gemacht.
Ach, geil. Ich bin so schlau. Oh Gott, und ach, toll.
Ja, ein Erfolg, den dir jeder gönnt.
Ja, außer dir habe ich das Gefühl.
Du hast versucht nachzugucken als Erstes. Naja. Ja.
Deshalb habe ich auch nicht mitgeschrieben. Es war sehr irritierend.
Ja, gratuliere herzlich aus tiefster Seele. Womit können wir denn unsere Hörer und Hörerinnen beim nächsten Mal beglücken, will ich nicht sagen, aber unterhalten?
Ich bin mir tatsächlich noch gar nicht sicher. Ich habe ja drei Sachen schon fertig und weiß nicht, in welcher Reihenfolge ich sie bringen möchte. Ich gebe mal einen Hinweis auf, das ist zu irritierend. Ich sage einfach noch gar nichts, Felix. Mhm. Es gibt,
ja. Diese ganzen Skripte hängen schon in meinem E-Mail-Postfach seit Monaten und machen Druck. Alles klar, dann schön, dass ihr dabei wart und so lange dran geblieben seid. Das war das Tiger-Team, das war Ausnahme der Rose. Wir sprechen uns in Bälde wieder. Ich sage auf Wiederschauen. Tschüss.
Ausnahme der Rose.